So, willkommen zu Hand aufs Harz. Letzte Folge in dieser Saison. Wir sind ein paar Tage nach dem Höhepunkt in Köln, das Champions League Final Four. Leute, was war das für eine Saison? Bundesliga spannend bis zur allerletzten Sekunde in allen Bereichen. Und dann die absolute Krönung, das deutsch-deutsche Finale Champions League Sonntag in Köln. Da müssen wir natürlich schon nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, rekapitulieren, zusammenfassen, einordnen.
Darf ich jetzt auch endlich
was? Nein, du bist ruhig. Und da habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Ich will nur sagen, er ist zurück. Der ehemalige, Förderung liegt auf ehemalige Host von Hand aufs Harz, Florian Schmidt-Sommerfeld.
Ich freue mich sehr, Götzi.
Ich freue mich auch.
Was waren das eigentlich ungefähr die Folge, die wir gemacht haben? Vielleicht Folge 75 oder so. Da saßen wir auch genau hier, aber in vertauschten Rollen.
Ja, habe ich mir heute auch schon gedacht. Kurios.
Ja.
Aber interessant.
So spielt das Leben.
So spielt das Leben manchmal, ja.
Ich war einfach nicht mehr gut genug. Man hat mich durch zwei bessere ersetzt.
Ich glaube, dass du einfach an mir vorbeigezogen bist, ja, und jetzt dich in Sphären bewegst.
Ja,
wir werden das gleich.
Toll, dass du direkt mit dem Schwachsinn einsteigst.
Dieser Mann, mein Gott, wie soll man ihn vorstellen? Was ist er alles? Er ist der Kommentator, Fußballkommentator, Handballkommentator, Footballkommentator, Showmaster, Entertainer.
Ja, nein, wirklich nicht.
Influencer.
Oh. Nee, das ist kein Begriff.
1000 Sassa?
Ja, das finde ich hingegen schon wieder okay. 1000 Sassa nehme ich.
Gut.
Das ist ja schon was Positives,
oder? Ich würde sagen, also ich habe da ja, muss das immer noch natürlich diskutieren mit der Redaktion. Das könnte der Titel sein dieser Folge. Der 1000-Sasser.
Der 1000-Sasser.
Könnte ich mir vorstellen.
Aber an den Titel habe ich nie mitgearbeitet. Das haben immer Daniel, Chiara und Co. gemacht.
Ich werfe das jetzt einfach mal rein. Okay. Wir machen heute sowieso alles anders. Normalerweise begrüße ich ja alleine und dann kommt ein kurzer Break und dann begrüße ich meinen Gast. Heute ist alles anders. Also wir sind hier in München und es ist schön, dass du da bist. Schon zurück aus Köln heute mit dem Zug
ganz
zurückgekommen.
Ganz frisch aus Köln.
Wirklich. Ganz frisch. Ja, der junge Herr sieht auch ganz frisch aus. Daraus kann man nur schließen, er ist zeitig ins Bett gegangen. Wo fangen wir denn an?
Wieso? Sollen wir ganz hinten anfangen?
Ganz genau.
Also für mich endete das Wochenende, es war wahrscheinlich so 6 Uhr am Montagmorgen. Der letzte Mensch, dem ich noch die Hand gegeben habe, bevor ich ins Taxi gestiegen bin, um ins Bett zu gehen, war Nicolas Tournat. Also das war ein reiner Zufall. Aber die Nantes haben da noch ein bisschen ihren dritten Platz gefeiert im ominösen Hotel, was, glaube ich, ganz viele kennen, die hier zuhören, wo immer alle Mannschaften bei den Final Fours in Köln sind. Ja, das war das Ende. Da war ich nicht mehr ganz taufrisch. Das möchte ich an der Stelle auch überhaupt nicht bestreiten.
Weißt du, ich hätte pietätvoll, wie ich bin, ich hätte das gar nicht angesprochen, aber wenn du das alles schon aus dir rausfließen lässt, dann
ja,
ist das...
Ja, ich bin ein bisschen doof, ne?
Ein bisschen schon.
Naja, das war das Ende. Sollen wir über den Anfang auch noch sprechen?
Nee, aber wir wollen natürlich als erstes mal über dieses Final Four sprechen. Du hast ja alles live miterlebt vor Ort. Ich habe auch alles... vor der Glotze natürlich bei deinen geguckt, von A bis Z mir alles angeguckt und habe aufgesogen und habe genossen. Aber ich war nicht in der Halle, also was ist dir denn am meisten haften geblieben? Mit welchen Eindrücken kommst du zurück nach München?
Boah, das, jetzt habe ich kurz überlegt, was ist das erste Bild, was mir in den Kopf schießt? Das allererste ist Gisli.
Ja.
Wie schon vor 2 Jahren. Der Typ mit seiner Schulter und diese Lanxess-Arena in Köln. Das ist irgendeine Geschichte, das ist irgendwas etwas übersinnlich, überirdisches. Ist ja wieder MVP geworden, war wieder herausragend. Das zweite, was mir jetzt direkt in den Kopf gekommen sind, waren die beiden weinenden Torhüter. Sergei Hernandez, völlig übermannt, nachdem er, ehrlich gesagt, fürs Final Four war Gisli genau der richtige MVP. Fürs Finale allein wäre es ja wahrscheinlich Sergei Hernandez
gewesen. Finde ich auch.
Mit seiner Torhüterleistung. Nicola Portner. Nach den schweren
Nach
Zeiten.
Schweren Saison.
Der war ja auch mal zu Gast bei mir. Nico hat mich damals schon brutal beeindruckt. Irgendwie das ist einfach ein faszinierender Mensch. Das war für mich sehr krass, den so, ja, so aufgelöst und so zu sehen. Benno, der es mal wieder geschafft hat. Obwohl ja eigentlich dieses Jahr das Jahr war, wo die Berliner die Nemesis der Magdeburger sind. Drei Duelle davor, ein Unentschieden, zwei Berliner Siege. Jetzt hat das doch wieder gepackt. Und von den Berlinern, oh Gott, ich darf jetzt nicht alles vorne wegnehmen, aber das,
ja, mach ruhig.
Das eine, was ich direkt noch rausschießen muss, ist, was für ein großer Sportsmann Matthias Gitzel ist. Und ich weiß, dass ihr, habe ich auch schon Nachrichten bekommen, wie kannst du den immer so hochloben? Ja, Leute, also ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt genug hochloben kann, aber ich sage dir, sowohl nach seinem für ihn ja maximal unglücklichen Halbfinale als auch nach dem Finale, was der zur Verfügung stand für Interviews und jedem nochmal erklärt hat, wie es war und warum es halt nicht gereicht hat für den Titel. Und das ist brutal beeindruckend. Das ist wieder so ein.
Das kriegen die Leute oft ja gar nicht mit. Also dieses Gesamtbild. Wenn du vor Ort bist, hinter den Kulissen, dann hast du da nochmal ein paar Eindrücke on top. Ich nehme ihn genauso wahr und fand es ganz, ganz interessant. Wie hast du gerade über Gisli gesagt? Außerirdischer. Das haben wir jetzt monatelang über Gitzel gesagt.
Ja.
Und ich finde, in die Sphäre ist Gisli zumindest an diesem Wochenende eingestiegen.
Ja.
Das ist nicht mehr normal. Ja. Ich saß hier auf der Couch, hier 3 Meter von uns entfernt, und das ist der Satz, der mir permanent durch den Kopf gegangen ist. Das ist doch nicht mehr normal.
Ja. Ja.
Der war doch kaputt. Die Schulter war kaputt.
Ja.
Zum wievielten Mal? Zum 14. Mal, ich weiß es nicht. Ja,
ja,
die gut, Geschichte, okay, ich meine, die Geschichte wäre. Sorry, ich meine es echt nicht böse, aber wenn Magdeburg sagt, ja, mal schauen, ob er mit dabei ist und wir gucken mal, das nehme ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig ernst. Ja,
ja,
aus Erfahrung und trotzdem.
Ich verstehe
Gisli,
dich, da hast du eine lange Erfahrung. Ich kann dir nur sagen, ich habe ihn nochmal gefragt, ich war in Bietigheim am letzten Spieltag. Ich habe ihn nochmal gefragt und ich habe nicht gefragt im Sinne von, Gisli, was darf ich denn sagen? Sondern ich habe, wie geht's dir, wie schaut's aus? Und der hat mir in die Augen geguckt und ich hatte nicht das Gefühl, dass er mir irgendwas erzählt, sondern er hat, so dass es mich überzeugt hat, gesagt, es wird schon schwer und ist eher unwahrscheinlich.
Ich meinte es auch überhaupt nicht böse, aber es ist trotzdem, es ist außerirdisch. Also und nochmal übrigens, wieder aus der Konstellation heraus, dann so eine Performance, das traue ich wirklich nur Gisli zu. Sag mir bitte einen anderen.
Ja. Nee, das habe ich auch noch nie gesehen. Also sagen wir mal,
wie jemand so dann offensichtlich auch über seine Grenzen gehen kann.
Exakt, exakt. Also guck mal zum Beispiel.
Das ist außerordentlich.
Wenn du den kongenialen Gegenspieler beim Gegenspieler ist ja Quatsch, beim Champions League-Titel 2023 nimmst, Omar Ingi Magnusson, der war ja schon, ne, also bevor die Gitzelmania losgegangen ist, diese Saison 22/23 von Oma war unfassbar. Da hat man sich auch nur die Augen gerieben. Und guck dir den an, wie lange der gebraucht hat. Ich glaube gar nicht so sehr in seinem Gefühl, mehr in Bennos Gefühl, bis der wieder auf dem Level war, dass er jetzt das abliefern kann, was der auch gezeigt hat beim Final Four. Das hat nach seiner Verletzung im Winter lange gedauert. Und Gisli, ey, diese Tränen, die kommen ja nicht irgendwo her. Der knallt da auf die Schulter und 2 Wochen später gewinnt der diesen Final Four MVP-Titel und marschiert durch dieses Ding. Ja, da hast du völlig recht. Ich wüsste keinen. Es gibt ja zum Beispiel das Gegenbeispiel, wahrscheinlich ein sehr krummer Vergleich, aber Lukas Herburger, der mit Bänderriss gespielt hat, der auch gekämpft hat. Aber da hast du gesehen, wenn halt eigentlich nichts geht, dann geht
obwohl
halt
er ja nix. Auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, was er für ein Mentalitätsmonster ist. Ja. Der war ja auch bei den Löwen beim letzten Meisterschaftsspiel schon mit dabei, ein paar Tage nachdem das passiert ist. Das war gegen Gummersbach, glaube ich, als das passiert ist, oder?
Genau,
das ist gegen Gummersbach
passiert.
Und da war die Frage, da war ich ja und habe die Berliner gefragt, was mit Herburg, ist der mit dabei? Und da haben alle denselben Satz gesagt, wir konnten es nicht verhindern.
Ja, der ist.
So, also bei ihm ging es einfach nicht besser. Aber jetzt, sagen wir nochmal, kann es noch irgendeinen geben, der die These, die Daikin-Handball-Bundesliga ist die stärkste Handball der Welt, in Frage stellt?
Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Es gibt vielleicht einen, der, glaube ich, mit einem ziemlichen Hals aus Köln abgereist ist, der auch mal in dieser Liga war. Das ist Carlos Ortega. Ich glaube schon, dass da, und ich gehe da übrigens null mit, dass man das annähernd so bewerten dürfte. Ich glaube, Barcelona wird es trotzdem tun, dass sie sagen, denen wurde da ein bisschen was geklaut im Halbfinale.
Kann ich aus Barcelona-Sicht, also aus dieser rein subjektiven Erlebniswelt Exakt. In dem Moment, kann ich verstehen.
Exakt. Und ich sage es bewusst so, weil das würde der Magdeburger Leistung null gerecht werden, das auch nur irgendwie irgendwie abzuschmälern. Aber natürlich, die rote Karte von Petrus habe ich gar nicht verstanden. Mhm. Alle anderen, okay, gab es ja auch über alles Diskussionen. Das war die einzige, wo ich gesagt habe, das ist Wahnsinn. Da habe ich mir nur an den Kopf gelangt. Und zwar vom ersten Eindruck in der Halle bis zur letzten Slow-Mo habe ich nicht verstanden. Und das hat sich dann bei Barcelona, glaube ich, ein bisschen aufgestaut. Aber war ja eigentlich gar nicht.
Genau das meinte ich, ja, liebe Magdeburger, bloß nicht falsch verstehen. Wenn du dann in so eine Konstellation und dann kommt die zweite und dritte rote Karte in der Schlussphase, da hast du dann einfach rein emotional das Gefühl, jetzt hat sich alles gegen uns verschworen, das meinte ich.
Ja, und mal ganz ehrlich, ich kann mir, ja, es sind schon krasse Sachen in Köln passiert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der SCM diese Verlängerung in der Konstellation dann irgendwie verloren hätte. Und deswegen konnten die auch mit so einer breiten Brust diesen letzten Angriff auf die Sekunden. Ey, was haben die für unglaubliche Coronas?
Weißt du, was mein Lieblingsbild mittlerweile ist? Ha? Genau diese Szenerie. Er macht ja immer 12 Sekunden vor Ende, nimmt Benno ja seine letzte Auszeit. Alter, so. Und wenn sie dann in der Situation sind, dass sie eben mit diesem letzten Angriff was entscheiden können, dann die Kamera auf Benno, diese Überzeugung, grüß dich Pommes, sorry, aber wenn es irgendwo hinpasst, dann hier.
Das ist voller Überzeugung.
Das ist Pommes Lieblingsformel.
Das ist geil,
Nein, aber diese absolute Überzeugung, dieser Gesichtsausdruck, Männer, ich weiß genau, was zu tun ist. Du weißt genau, diesen Gesicht,
das hat er zweimal
ich weiß
gemacht.
Genau, was zu tun ist. Und es läuft dann auch so.
Hat er gegen West Brem gemacht Ganz im genau. Viertelfinale, hat er gegen Barcelona gemacht im Halbfinale. Er hat sie raketentechnisch fürs Finale eingestellt. Und natürlich, das ist ja, boah, ich weiß nicht, ob wir zu dem Thema noch dann kommen, das eins weitergedacht. Also, ich weiß nicht, du bist länger dabei als ich, Götze, aber diese Dominanz der HBL in allem, was es gibt, ich weiß es nicht, es gab vor 11 Jahren das letzte
tatsächlich im EHF Cup. Jetzt EHF European League.
Ja.
Nagel mich nicht fest. Da sind es von den 25 letzten Titelträgern, waren es ja 22 Deutsche, ungefähr. Ja. Du hast recht. Ein rein deutsches Champions League-Finale, du musst es doch gewusst haben, du warst darauf vorbereitet. Wie oft gab es das?
Drittes Mal war es.
Das letzte
Mal
war 2014.
Hast du vollkommen recht.
Das ist jetzt, Kiel. Das ist was, das Outstanding einfach.
Aber man muss ja sagen, ich habe schon das Gefühl, da war die Konkurrenz, zumindest die, wie sagt man so schön, die Breite in der Spitze war noch nicht so groß. Ich glaube, da gab es einfach nicht so viele Anwärter wie jetzt. Kielce will, West Brem muss und hat es immer noch nicht, Barcelona muss jedes Jahr und so weiter. Das finde ich schon krass, dass dann zwei Mannschaften reingehen. Früher waren es ja eigentlich immer drei Deutsche. Zwei Mannschaften gehen rein und diese zwei Mannschaften bleiben am Ende übrig. Und das ist für mich, also wirklich, da kann man auch nur Danke allen sagen, die uns international vertreten haben dieses Jahr, aber den zweien halt jetzt ganz besonders. Das ist brutal. Was das für, da kann keiner gegen argumentieren, dass die HBL in ihrer ganz eigenen Liga ist, was alle Handballligen auf der Welt angeht.
Jetzt müssen wir da mal ein bisschen Struktur reinbekommen. Jetzt sind wir natürlich hier schon beim Output gewesen und beim
Das ist Finale. Jetzt nicht mehr mein Problem. Ja, ich bin nicht mehr der Moderator dieses Podcasts.
Ich habe jetzt das Problem mit dir, meine Damen und Herren. Mal schauen, wie gut mir das gelingt. Das ist eine große Herausforderung. Vor allem, wenn ich sehe, was du hier für Getränke konsumierst. Wir bewahren Stillschweigen, würde ich sagen.
Gin Tonic.
Was denn? Hat ja eigentlich schon mal jemand gesagt?
Die Leute haben doch ein Recht
darauf. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass es dir sehr schwer fällt, deine Klappe zu halten?
Nein. Okay. Das hat wirklich noch nie
also
jemand
gesagt. Jetzt hier zu den inhaltlichen Fakten. Machen wir es chronologisch. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die beiden Halbfinals. Mhm. Und die haben ja nun wahrlich auch Geschichten produziert. Nantes gegen Berlin. Diese 9. Minute, diese Aktion mit Gitzel. Ich sitze da und denke mir, wir haben über alles gesprochen, weißt du, über alle möglichen Dinge, die passieren können in so einem Spiel. Aber das ist doch was, das hat doch keiner auch irgendwo nur auf dem Schirm gehabt. Gitzel fliegt nach 9 Minuten mit einer roten Karte.
Das ist wie
ich glaube, wir haben es ist jetzt ausreichend besprochen. Es ist saudumm gelaufen. Er wollte das nicht. Aber es war rein regeltechnisch, war es eine vertretbare rote Karte.
Den musst du mir kurz geben, da muss ich dir meine Lieblingsgeschichte des Wochenendes, sag mal, dein intern erzählen. Ich bin am Anfang so ein bisschen am Schwanken und ich gebe offen zu, das hatte auch ein bisschen mit meinem Schock zu tun, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass jetzt Matthias Gitzel seine erste rote Karte seiner Karriere hat. Bomb dann sogar nachher, hat ihn ja gefragt, das darf einfach nicht wahr sein. Und ja, das gebe ich ehrlich zu, da ist mir dann Berlin natürlich deutlich näher als Nantes. Das Problem habe ich am Sonntag dann nicht mehr, aber da bist du halt mal kurz als deutscher Kommentator, Und dann habe ich es mir in Ruhe in der Halbzeit nochmal angeschaut und dachte mir, gibt es gar keine Chance für die Schiedsrichter. Wie sollen sie denn das rechtfertigen? Ja, natürlich ist das komplett unabsichtlich, aber dann könnten wir für die ganzen Gesichtstreffer auch keine 2 Minuten mehr geben, weil da sind auch die allermeisten unabsichtlich, weil sie Richtung Ball fischen und im Gesicht landen. Das Schöne war, ich habe dann gesagt, ja, das war rot. Tobi Reichmann hat sehr schnell gesagt, das ist rot.
Mit dem du zusammen kommentiert
hast. Genau, mit Tobi zusammen kommentiert. Annel Sattler oben hat gesagt, das war rot. Bob Hanning hat gesagt, ja, ist hart, aber ist eine vertretbare Entscheidung. Und dann passiert in Halbfinale 2 Folgendes. Dann kommt ja fast die gleiche Szene mit Arinho, war es, glaube ich. Und dann sagt Pascal Henz folgenden Satz. Ja, aber da waren wir uns ja bei Gitzel auch eigentlich alle einig, dass das keine rote Karte war. Es war einfach Pommes alleine auf weiter Flur. Das ist seine Wahrnehmung der Single.
Na, Moment, ich habe tatsächlich mit Pommes Live-Kontakt gehabt via Handy zu dieser Frage. Also er hat ja das erste Spiel nur beobachtet und nicht kommentiert.
Ja.
Und wir waren da schon ziemlich eng beieinander. Wir haben halt stark auf die Intention geguckt. Ja. Es war völlig klar, dass er das nicht wollte.
Ja.
Aber am Ende des Tages, und da ging es mir wahrscheinlich genauso wie dir, du willst es gar nicht wahrhaben in dem Moment, aber wenn du es dann mit Abstand rein faktisch betrachtest, bleibt dir gar
nichts anderes übrig. Der grätscht ihn um.
Ja, ist so.
Das Witzige ist nur, dass alle sagen, es war rot und Pommes sagt, da sind wir uns ja alle einig, das war keine rote Karte.
So, und dann wirklich, finde ich, wirklich ergreifende Szenen. Normalerweise, du kriegst rot, du verlässt schimpfend oder direkt den Platz, aber was macht Gitzel? Er dreht die Runde, geht zu jedem Mitspieler nochmal hin, jeder nimmt ihn in den Arm und ich glaube, jeder hat gesagt, Junge, entspann dich, wir machen das. Also das zumindest war mein Eindruck. Die haben oder hast du das Gefühl, dass die, das hat mich sogar überrascht in dem Moment, weil ich war schockiert, gebe ich ehrlich zu, also im Moment zumindest, ich hatte nicht den Eindruck, dass die Berliner schockiert waren.
Ich war zweimal schockiert. Ich war erst schockiert, weil ich mir dachte, Gott, was wird das jetzt für ein Halbfinale? Und dann war ich schockiert, dass sie das gar nicht interessiert hat. Und vielleicht war es sogar die eine goldene Chance für alle, um mal zu zeigen, es ist halt nicht, sucht euch eure Prozentzahl aus, so und so viel Gitzel. Natürlich ist der Typ, es gibt ja alle, also der kann ja hingehen zu jedem Verein Europas, der überhaupt in seiner Range ist. Und die hätten eine Riesenchance, das Champions-League-Final vorzuspielen. So krass ist der Typ, ja. Aber dann aus diesem Schockmoment raus, in der 9. Minute so ein Spiel zu spielen, und das war ja fast schon, das war ja aus TV-Sicht, um euch da mal ein bisschen mitzunehmen, ja fast schon wieder bitter, weil du wünschst dir ja gerne, so wie es zweite Halbfinale war, ne? Weil dann sind die Leute angestachelt, das fühlt sich gut an, dann weißt du das gar nicht. Das war, ich war ein bisschen fassungslos, wie die wegrasiert haben. Und ich weiß, dass der Respekt vor Nantes eigentlich davor groß war. Hinten raus, ich mache das immer nicht so gerne, weil ich will da die Füchseleistung einfach kein Stück schmälern, aber da haben schon, Bob hat es ja sogar gesagt, ich habe es von Andi Schmid gehört, da haben viele gesagt, ey, also da haben alle so ein bisschen den Kopf geschüttelt, wie wenig ready Nantes war, obwohl ja dieses Final Four immer als die große Chance des großen Außenseiters gilt. Das war jetzt mal ein Außenseiter, der sich wirklich einfach komplett hat brechen lassen von den Füchsen.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Also gab es ja viele kritische Stimmen, was die Leistung von Nantes in diesem Halbfinale betrifft, obwohl sie, und das ist für mich ganz klar, die sind verdient dort gewesen und die können wesentlich besser Handball spielen, haben sie ja auch dann gezeigt im Spiel um Platz 3, als sie es in dem Halbfinale gezeigt haben. Du, möglicherweise ist bei denen mental da auch was drunter und drüber gegangen, als sie sehen, du musst dich ja auch mal, dreh's mal um. Jetzt ist der Gitzel raus. Die waren total vorbereitet auf die Gitzel-Situation.
Das glaube ich auch.
Da kommt ja auch der Gedanke, Mensch, jetzt müssen wir es ja eigentlich vielleicht packen. Und dann geht es aber emotional einfach in eine ganz andere Richtung. Ja,
rein deine Abläufe. Also ich weiß es jetzt halt nicht, natürlich nicht. Ich behaupte jetzt einfach mal, Grégory Cojean wird wahrscheinlich seine Abwehr zu 50% auf Gitzel eingestellt haben und dann noch zu den restlichen 50% auf die anderen. Dann ist er auf einmal weg. Und dann hast du ein ganz anderes Bild vor dir. Und ja.
Und die Füchse
und übrigens, gewinnen. Sorry, dass sie zu Recht dabei sind. Das war einer von zwei Teams, die es geschafft haben, in Lissabon bei Sporting zu gewinnen. Das war mega, mega stark, was die da gemacht haben. Also eindeutig, die waren völlig zu Recht dabei, haben es halt in dem Fall gar nicht umgesetzt bekommen am Samstag.
Und die Füchse gewinnen das ohne Matthias Gitzel plus 10. Ich weiß nicht, wie die Quote gewesen wäre in dem Moment, als Gitzel rausfliegt auf ein plus 10. Also hätte man wahrscheinlich gutes Geld verdienen können.
Da hättest du gutes Geld verdient.
So, und die Füchse in einem Rausch quasi, das ist, glaube ich, schon ein Erlebnis,
ja,
von dem sie in Zukunft noch zehren werden. Ich glaube schon, dass das abgespeichert ist. Und ich glaube schon, dass wir das ab und zu auch noch hören werden, weil Gitzel er ist zwar außerirdisch, das haben wir ja schon festgestellt, aber das kann ja mal passieren, dass er mal ein paar Spiele nicht mittun kann oder irgendwas anderes ist.
Ja.
Und dann werden wir den Satz hören. Dann werden wir den Satz hören, erinnert euch dran. Wir haben es bewiesen, wir können es auch, also ob sie es nach außen geben, aber das wird intern zumindest fallen. Also ich glaube, dass sie da von diesem Erlebnis auf jeden Fall noch profitieren werden, auch wenn es jetzt im Finale nicht funktioniert hat. Zweites Halbfinale war ja genau das, was du skizziert hast. Das, was du dir erhoffst von einem Halbfinale beim Champions League Final Four. Hitchcock-Entscheidung in der letzten Sekunde. Du konntest es ja als Zuschauer genießen. Ja, ist ja immer auch nochmal eine andere Perspektive. Ich weiß nicht, ob die Leute sich das vorstellen können. Wenn man kommentiert, ist man mit so vielen Sachen beschäftigt.
Ja.
Man ist auf der einen Seite natürlich fast noch konzentrierter, hat aber mit noch mehr Sachen zu tun. Mir fallen tatsächlich, wenn ich auf der Couch Handball gucke, manchmal auch Sachen auf, die mir im Kommentar nicht auffallen. 100%,
genau das.
Du weißt, was ich meine.
Ein etwa, du hast schon ein Stück weit einen Tunnelblick. Und du musst ja, also ich erkläre es mal an einem Beispiel, allein die ganzen Wechsel. Wenn du mal nicht mitkriegst, dass jetzt der Rechtsaußen, jetzt ist mal, seit wann ist eigentlich da der andere Halbrechte drin und so. Das ist dir ja alles völlig egal, wenn du auf der Tribüne, da guckst du ja gar nicht drauf, du guckst halt insgesamt, wie wirkt dieses Spiel auf mich.
Als Kommentator.
Und als Zuschauer.
Ja, ja, genau. Als Kommentator guckst du genau auf die ganze Struktur
und die ganzen Abläufe. Da haben wir ja schon den Anspruch zu sagen, so, jetzt ist eine Viertelstunde rum, jetzt kriegt die KMM seine Pause, jetzt übrigens der drauf, boah, interessant, die schaffen das und das gar nicht. Du bist so in jedem Spielzug so drin, während du als Zuschauer ja manchmal einfach so eine Sequenz von 5-6 Minuten an dir vorbeilaufen lässt. Und oft hilft ja dieser erweiterte Blick, um es analytisch eigentlich besser zu begreifen. Mir geht es exakt genauso. Ich kann oft ein Spiel als Zuschauer, wenn ich es überhaupt einigermaßen analytisch erklären kann, besser erklären, als wenn ich es kommentiert habe.
Und dieses Spiel zwischen Barcelona und Magdeburg mit den drei roten Karten, das war natürlich ein großes Thema. Das hast du ja schon gesagt, dass für dich die von Petrus, gehe ich komplett mit, das war niemals eine rote Karte. Verstehe auch nicht, wie man die geben kann, nachdem man sich den Videobeweis angeguckt hat.
Also da war ich auch echt sauer. Und wirklich, da war ich, und ihr könnt euch denken, natürlich war ich voll für den SCM, aber da habe ich mir gedacht, das kann nicht euer Ernst sein.
Und wir haben auch schon diese letzte Szene wieder, also es war ja Magdeburg durch und durch, wie es am Ende dann läuft, die Coolness, auch Hornke, mit welcher Überzeugung er denn dann rein, nein, aber es ist einfach, das war,
geil.
Da hast du ja mittlerweile als Zuschauer, so geht es mir zumindest, du hast einen Glauben tatsächlich, auch als Zuschauer schon.
Ja,
ja, das machen die jetzt. Ja, Benno vermittelt das.
Ja,
und da ist voll. Und so strahlt es dann aus. Ja.
Also
das haben wir auch schon gehabt. Aber sagen wir nochmal was anderes, weil das ist für mich noch nicht vollumfänglich aufgelöst gewesen aus der Heimzuschauerperspektive. Was war mit dieser Rutscherei? Warum war es so verdammt vermaledeit rutschig?
Also ich bin da ehrlich gesagt auch nicht nochmal nachgegangen. Das Einzige, was uns gesagt wurde, ist, die haben sich nochmal drum gekümmert mit, so wie ich es verstanden habe, extra Reinigung, dass der Boden, ich weiß nicht, ob sie irgendein Feuerwerk abgesagt haben, was vor dem Spiel es vielleicht noch gegeben hätte, vor dem Finale oder so. Sie haben scheinbar nochmal anders gereinigt und ich weiß nicht, ob da irgendwas sein gelassen wurde. Bob hat ja gesagt, und ich glaube, der ist da immer gut informiert, das ist ja keine Vermutung von ihm, dass das was mit diesem Feuerwerk und dem, das, was Feuer macht, ist ja so ein
Bob hat gesagt, dass sie was Ähnliches schon in Berlin auch hatten mal.
So, ja. Genau.
Weil die haben ja auch immer diese Pyro-Nummer da beim Einlauf,
genau, oder hatten zumindest. Genau, und das war natürlich diesmal noch in der Figur, war ja auch eine geile Show. Ich finde, das sah schon sehr geil aus, was die ERF da bildlich aufgeboten hat. Über das Musikalische müsste ich mich jetzt mit dir streiten, das machen wir lieber nicht.
Nee,
da müssen wir uns gar nicht streiten, aber du warst nicht überzeugt.
Vom musikalischen, ja. Von der musikalischen Performance,
ja.
Das kann man nun wahrlich nicht behaupten, aber das ersparen wir jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
Also das war das eine, und das andere war, und das kann ich dir nur aus eigener Erfahrung sagen, du hast es unten auf der Platte, dass es so schwül ist in der Halle, weil es ja dieses Riesengewitter gab. Da mussten wir bei deinen ja sogar auf unsere Backup-Leitung gehen, weil es dermaßen, also draußen, da sind Gitter, Absperrgitter durch die Gegend geflogen scheinbar. Haben wir nicht drin nichts von mitbekommen. Es muss unfassbares Unwetter gewesen sein. Und ich habe es dann erst gemerkt beim zweiten Spiel, die Loge, aus der dein gesendet hat, die war ja sozusagen ganz oben im Mittelrang. Also schon, man könnte sagen, relativ nah unterm Dach. Da war es so unfassbar schwül. Mhm. Das war unglaublich. Unten auf Höhe des Spielfelds nicht, aber trotzdem, wenn diese Feuchtigkeit da ist, die, sage ich mal, setzt sich ja trotzdem ab. Also ich denke, das wird so ein Cocktail gewesen sein. Der war echt sehr, sehr bitter. Bin heilfroh, dass sich keiner was getan hat, aber das hat auch wirklich gereicht, dass zwei Leute in Anführungszeichen eine Blutgrätsche auspacken, weil der Boden so rutschig ist. Das war ärgerlich.
Das Spiel wird durch ein Tor quasi mit der Sirene entschieden. Jetzt machen wir uns ja dann als Reporter trotzdem auf den Weg nach einer fundierten Analyse, warum das Spiel genau so ausgegangen ist. Also jetzt nochmal, wieder aus der Couch-Perspektive. Für mich war das einfach absolute Augenhöhe, und irgendeiner muss dann halt gewinnen. Wie auch immer, entweder über Verlängerung oder über so eine Aktion. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, natürlich war es verdient, weil Magdeburg super gespielt hat, aber war Magdeburg die bessere Mannschaft? Keine Ahnung, für mich war es wirklich 50-50. Ja. Siehst du es anders?
Fand ich mal... Nein, es war wahnsinnig eng beieinander. Ich habe es so gesehen, Barcelona hat von einem unfassbar guten Domen Markic am Anfang, finde ich, viel gelebt.
Der hat verrücktes Zeug gemacht. Sehen wir mal, wie der spielen kann, wenn er ganz fit ist. Der war ja ewig verletzt.
Supergeil. Auch. Da habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt schon fix und ganz sicher ist, aber also der Alter, da würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, THW, sensationell, freue ich mich brutal drauf, wenn wir den
in es die hieß, er wechselt 2026 zum THW. Ich weiß es
aber auch nicht. Das wäre geil. Also der hat mich echt, so habe ich ihn auch noch nie gesehen im Barca-Trikot. Das fand ich extrem geil. Es war mal eins von den 100 Spielen, wo ich in der Tat Magnus Augstrup in der Abwehr nicht so gut fand. Den Eindruck hat er dann ja schon wieder komplett umgedreht im Finale. Das war wieder Wahnsinn. Da war für mich der Schlüssel Bergendahl, der das echt ganz anders in den Griff gekriegt hat. Und vorne fand ich, als dieses Markutsch-Problem dann so ein bisschen gelöst war, es ist halt schon, wenn Dika Mem seinen Flow hat, was sollst du machen gegen den?
Das war natürlich auch glücklich für Magdeburg, dass er sich dann verletzt.
Ja, ich weiß immer noch nicht gar nicht, ob er verletzt war oder ob er nur Krämpfe hatte.
Er war auf jeden Fall körperlich gehandicapt.
Genau, so. Aber da sagen ja viele, ich finde es schon ein Unterschied, weil eine Verletzung ist was Bitteres, ein Krampf.
Überhaupt keine Frage. Mir geht es ja auch jetzt nicht um den Background, sondern einfach nur um die Tatsache, dass er nicht körperlich im Vollbesitz seiner Kräfte war und entsprechend dann auch in Phasen Barcelona nicht mehr helfen konnte.
So. Und das, und
das, hat, das, hat, das war ein Faktor.
Ja,
ne? Wie die roten Karten halt auch, logischerweise. Das ist
wahrscheinlich für mein Gefühl immer noch, wenn du unbedingt ein Tor brauchst, hinter Matthias Gitzel die zweitsicherste Variante auf ein Tor auf der Welt, die Kamem. Und dann dieser Verlauf, ich meine, sie haben halt ihr Spiel dann so geil durchgedrückt. Benno hat es komplett durchgezogen, nicht Philipp Weber gebracht. Er hat komplett vertraut auf Gisli und Felix Klar. Er hat sein Wechselspiel mit seinen Halbrechten gehabt, unterscheiden sich ja schon so ein bisschen. Oma, Ingi Magnusson auch viele 1-1. Lagergren macht auch mal was so aus dem Timing raus und kriegt einen Ball in den Lauf. Und das hat sich einfach alles... Was sie geschafft haben ist, ich glaube, da ist der SCM wirklich die absolute Nummer 1 auf der ganzen Welt. In der Crunch-Time willst du gegen die nicht spielen. Und es war klar, wenn das hinten raus eng wird, dann wandert aller Druck rüber zu Barcelona, weil die ein Jahr nichts anderes machen, als zu versuchen, diese Champions League wieder zu gewinnen. Das hat der SCM geschafft und dann hat er die Crunchtime auch klar und deutlich wieder gewonnen. Das ist einfach krass, wie die das jedes Mal wieder hinkriegen.
Aus meiner Sicht ist es relativ klar, warum die Magdeburger so stark sind in diesen Momenten, weil sie einfach alle genau wissen, was zu tun ist. Benno arbeitet jetzt seit Jahren, also jetzt mal klar, ist der ein oder andere dazugekommen, aber im Kern mit dieser Mannschaft und jeder weiß einfach genau, was zu tun ist. Und Benno hat natürlich, das hast du natürlich auch da wieder gesehen, wenn es wirklich wichtig wird, dann ist völlig klar, wer spielt. Bennos erste Rückraumachse ist ganz klar. Magnusson, klar und Gisli. Das sind die Leute seines Vertrauens.
Ja, wobei es mit Lagergren, finde ich, der war so gut dieses Jahr, das ist echt fast 50-50 mit oben.
Hast du recht, ne? aber gegen Barcelona war das, die drei haben am meisten auf dem Feld gestanden. Ja. Vor allem Gisli nach seiner Verletzung. Und
Serradilla hinten.
Überhaupt keine Frage, aber mir ging es jetzt nur um diese Rückraumbesetzung. Ja. Jeder weiß einfach genau, was zu tun ist und das ist die Arbeit von Bennett Wiegert und das zahlt sich dann in den allergrößten Stresssituationen aus meiner Sicht aus. Ja. Und dann haben wir dieses deutsche Finale und ich fand es ganz interessant, war ja auch bei deinen eindrücklich, so zum Einstieg am Samstag, wie so die Favoritenlage zugewiesen wurde, auch von den Internationalen. Ja.
Ja.
Plötzlich waren die Füchse der haushohe Favorit. Das war für mich schon auch ein bisschen überraschend, muss ich ehrlich sagen. Weil ich dachte, ach, so schnell ist es jetzt gegangen, dass die Füchse mit dieser unfassbaren Bundesliga-Saison jetzt schon an Barcelona auch vorbeigezogen ist.
Ja.
Fand ich erstaunlich. Wie hast du es empfunden? Also auch gerade speziell vor diesem Finale. Waren die Füchse für dich favorisiert?
Ja, da kann ich mir jetzt nicht rausreden. Für mich gab es, ich lag da komplett daneben, für mich gab es zwei Szenarien. Die Füchse gewinnen es deutlich, weil sie einfach diesen unfassbaren Flow nochmal wieder hinkriegen, der sie ja durch fast alle Spiele, ausgenommen Rhein-Neckar-Löwen am letzten Spieltag, getragen hat, gegen Nantes genauso. Oder es wird ganz, ganz eng, es geht mit plus eins, mit null in die letzten fünf Minuten, dann wird es Magdeburg wieder gewinnen, weil die einfach in der Crunch-Time ihresgleichen suchen. Und dann kam ja noch dazu, Gitzel, der heilfroh war, es hat ohne mich geklappt, der selber wohl gesagt hat, ich hätte mir das nie verziehen, wenn wegen meiner roten Karte und so weiter, die 3 Stunden länger Pause, die sie hatten, der SCM musste so einen harten Weg gehen gegen Barcelona. Ja, sage ich ganz ehrlich, für mich war das auch so, dass ich gesagt, für mich waren die Füchse jetzt nicht 90-10, aber ich weiß noch, ich habe mit ein paar Jungs am Samstagabend noch drüber geredet. Pommes zum Beispiel hat gesagt, komplett offen. Ich habe gesagt 60-40. Also ich war sogar von meinem Gefühl einfach schon relativ deutlich bei den Füchsen, weil ich alles so überzeugend fand, was sie gemacht haben. Und desto, ich war echt baff und ich fand es unfassbar, wie die dieses Finale von vielleicht nicht von Minute 1, aber wirklich von Minute 5 an dominiert haben. Mhm. Das muss man ja so sagen. Das war ja kein offenes Finale.
Nee, es war ein klares Finale letzten Endes und eigentlich über das ganze Spiel hinweg, genau wie du sagst. Und jetzt warst du ja auch vor Ort und hast mit den Leuten nochmal gequatscht. Was waren denn aus deiner Sicht die Hauptfaktoren, die es zugunsten von Magdeburg entschieden haben oder andersrum gefragt? Es war ja ganz offensichtlich nicht der Tag der Füchse.
Ja.
Woran hat es hier gelegen, hätte man wahrscheinlich können übrigens gefragt.
Das war auch sollte man eigentlich wissen im Kopf, wobei ich dachte, die Berliner hätten das jetzt durch die Erfahrung aus Mannheim auch noch gehabt. Was man bei Berlin schon sagen muss, sie sind ja in der Regel über alles hinweggefegt, was super ist, wenn du so einen Flow hast und das geht und das geht und das geht. Sie mussten, das klingt jetzt fast wie ein Vorwurf, so meine ich es aber gar nicht, sondern eher einfach als Feststellung, sie mussten ja selten über so einen Widerstand gehen, wie jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo sie es geschafft haben, und über den noch härteren Widerstand Magdeburg konnten sie jetzt halt nicht mehr drüber gehen, sondern in der Regel hat sie ihr Flow unantastbar gemacht.
Sie waren meistens die Frontrunner im letzten halben Jahr.
Die sind immer weggerannt mit einem unfassbaren Tempo.
Es gab nur diese Aalborg-Situation im Hinspiel, aber da haben sie es auch schon zur Pause gedreht gehabt.
Ja? Das war eine Viertelstunde. Okay, da waren sie 6 hinten, aber dann ist der Zug ja losgefahren. Da hast du gedacht, Alter, haltet euch alle fest, da wird euch auch Niklas Landin.
Du hast vollkommen recht und der Unterschied zu dem Löwenspiel ist, dass die Magdeburger einfach besser sind als die Rhein-Neckar-Löwen. Das meine ich bei allem Respekt vor den Löwen.
Ah ja,
und deswegen,
da kann jetzt jeder
gegen die Löwen haben sie es dann eben noch biegen können in diesem Bundesliga-Finale, aber gegen Magdeburg halt nicht.
Sind die zwei besten Mannschaften Deutschlands und Europas. Da kann sich jetzt jeder seinen aussuchen. Wer die Champions League höher hängen will, hat den SCM vorne. Wer die Bundesliga höher hängen will, hat die Füchse vorne. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Für mich sportlich die ganz entscheidende Sache war, es war 60 Minuten lang SCM-Handball. 1-1, Freiwurf oder wieder 1-1, 1-1, Durchbruch oder 7 Meter. Null Tempospiel, die Füchse konnten niemals rennen. Und das habe ich so ein bisschen rausgehört mit den Füchsen, mit denen ich noch nach dem Spiel geredet habe, dieses Mentale. Weißt du, was jetzt oft so, ich finde es immer sehr spannend, ob die Spieler es dir dann genauso erklären. Und mir haben sie es genauso erklärt. Sie sind nie in ein positives Gefühl gekommen. Die kämpfen sich da rein. Okay, sie sind mal kurz 5-3 vorne, aber was ist eine 5-3-Führung im Hand? Das ist ja völlig Wumpe. So, du kommst da rein, du merkst von Anfang an, Milos Havlijev, der Weltklasse im Halbfinale war, fast 20
Ball.
Minuten.
Null.
Sergio Hernandez ist von Anfang an da, der ja am Samstag nichts gehalten hat. Da kam ja Portner von der Bank und hat sehr gut gehalten. Hält überragend. Sie müssen sich immer mühen. Sie kriegen keine einfachen Tore. Sie können nicht rennen, weil Benno den Rückzug perfekt organisiert hat. Weil Magdeburg, ich finde, sie sind ein bisschen nervös reingekommen. Die ersten 3-4 Angriffe. Dann, was hat denn Magdeburg bitte an Fehlern gemacht ab Minute 15? Die haben wahrscheinlich 2 schlechte Entscheidungen in 60 Angriffen getroffen. Das ist einfach tödlich gut.
Ja, und sie haben unglaublich gut verteidigt.
Ja,
und sie hatten einen außergewöhnlich guten Torwart an diesem Tag, Sergio Hernandez. Der hatte so eine Ausstrahlung, so eine Präsenz, so eine Dominanz, so eine Autorität. Und das war dann offenbar zu viel an diesem Tag für die Füchse. Summa summarum, was steht für dich? Erlebniswert? Champions League Final Four 2025?
Es ist wirklich einfach das Geilste. Ich liebe dieses Wochenende.
Aber es ist das Geilste, höre ich, sorry Leute, muss ich mal interner.
Bitte.
Höre ich 80 Mal im Jahr von
Spiso. Wann habe ich das denn sonst noch gesagt? Nein.
Du bist heute zu Gast.
Für mich ist der besondere Zauber, ich liebe das Sport. Nein, wobei ich muss natürlich sagen, es gibt ja auch die anderen. Es gab jetzt ganz viele maue Jahre aus deutscher Sicht, bevor Kiel 2020 gewonnen hat und bevor der SCM Dauergast wurde. Ja. Das hätte ich mir auch gerne mal angeguckt. Aber für mich ist der ganz große Rausch ist schon nur da, wenn die Deutschen da sind. Was ich halt mag, ist, wenn diese ganze Stadt, du hast nur Füchse-Trikots, katalanische Flaggen, SCM-Trikots noch und nöcher, und auch mit Blaskapelle und allem. Das haben wir ja nicht so oft.
Diese Nantes Blaskapelle, sorry für den Einwurf, aber das drückt mir auf der Seele, finde ich überragend, rund um die ganze Veranstaltung, in der Halle während des Spiels, weiß ich nicht.
Ah, okay. Geht denn, ja?
Ja, wenn du, sagen wir mal so, die Frage ist, wie nah du da dran bist. Mhm. Ich möchte nicht neben der Blaskapelle sitzen.
Ja, das verstehe ich. Das war der Gästeblock, der am nächsten an uns dran war. Ich finde, die haben eine geile Party da gefeiert.
Ja, natürlich.
Obwohl die haben nicht aufgehört. Obwohl der Samstag für sie sportlich gar keinen Spaß gemacht hat. Ja, und weißt du, wen du dann halt alles triffst, wenn du dann nochmal in der Kölner Innenstadt bist? Es sind halt alle Größen so da, die man kennt aus dem Handball, die man sehr mag, die Leute, die man so über die Jahre kennengelernt hat. Das ist für mich all in all. Das ist schon einfach groß. Dieses Wochenende ist für mich ist das echt ganz was Besonderes.
Wirst ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre Handball kommentieren, aber ein deutsches Champions League-Finale, ein rein deutsches, wird es vermutlich nicht jedes Jahr geben. Die deutschen Clubs haben auf jeden Fall performt.
Aber
das
können
wir mal festhalten.
Es gibt ja immer noch, also ob da jetzt noch irgendwas passiert mit diesem dritten Startplatz, frag mich, ich kann es null einschätzen. Es gibt diese Gerüchte, dass es sogar nicht mal mehr ein Jahr dauert.
Gab es aber tatsächlich jetzt in den letzten 10 Jahren immer wieder.
Die gab es immer. So, dass er kommen muss, Sorry, und das kann auch jeder sagen, deutsche Brit ist für mich unstrittig. Wir bräuchten ja vom Kräfteverhältnis her, bräuchten wir ja 4 Plätze, wenn wir mal ganz ehrlich sind. 3, sorry, müssen es dann einfach sein. Ich verstehe die Probleme, die die ERF dahinter sieht, aber das ist für mich unausweichlich. Und da hast du natürlich völlig recht, jetzt mal rein realistisch gesehen, selbst wenn dann 3 Teams antreten, dann halte ich die Chance wieder für ein Stück höher. Das wird es wahrscheinlich jetzt 10 Jahre wieder nicht geben. Da müssen wir mal... Ja, nicht, dass ich es ihnen nicht zutraue. Wie viel da zusammenkommen muss, dass beide, die können ja auch gegeneinander gelost werden, dann zum Beispiel im Halbfinale. Das kann ja auch passieren, dann geht es einfach gar nicht.
Also, das kann alles sein. Das war outstanding und es war aus deutscher Sicht einfach.
Ich meine, das Final Four gibt es jetzt seit
top
2010, das war jetzt das 16. Mal. Naja, gut, wobei, sagen wir eher 5 Jahre. 3 Stück hatten wir ja schon. 3 deutsche Finals in dem Modus, aber wie gesagt, da waren es auch 3 deutsche Personen. Sagen wir mal, das ist gar nicht alltäglich und das darf man auch gar nicht alltäglich nehmen. Das ist ein absolutes Geschenk, ein deutsches Champions League-Finale.
Wie würdest du die Qualität der Bundesliga-Saison einordnen?
das ist ja.
Was hast du gerade gesagt? Das war das Geilste überhaupt. So, jetzt hören wir gleich nochmal den Satz. Mitschreiben bitte, wie oft der Satz fällt.
Nee, da bist du jetzt der bessere Ansprechpartner. An alles, was ich mich erinnere, oben wie unten, so ein Level hinten raus im Meisterschaftskampf zwischen 3 Teams, so eine Spannung hinten raus bei 3 Teams unten. Wir haben wahnsinnige Sachen erlebt. Damals diesen Dreikampf, wo die Eulen am Ende, weil die anderen beiden unentschieden spielen, sich noch retten. Ja, diese Mischung oben und unten, ich kann mich nicht erinnern.
Gab's tatsächlich schon, aber ja. Ich fand auch, Qualität ist das Stichwort. Die war verdammt gut. Und wenn du am Ende dann eben Magdeburg und Berlin, wie die in dieser letzten Phase ins Ziel rennen, ohne auch nur noch mal einmal mit der Wimper zu zucken oder zu stolpern oder irgendwas. Es gab dieses Spiel im März, dass die Füchse in Magdeburg gewinnen.
Im März.
Gebt euch. Im März. Mal. Danach gewinnt Magdeburg alles.
14
und Berlin Spiele hat, glaube ich, noch dieses gewonnen. Eine Unentschieden, oder?
Gegen Erlangen, genau.
So.
That's it.
Und das war schon von der Qualität eben auch, finde ich absolut außergewöhnlich.
Outstanding. Und vor allem.
Und sorry, Qualität. Wenn du mal guckst, wir haben jetzt gerade über Berlin-Magdeburg, wie gut die Saison der MT Melsung war.
Ja.
Hey, das kommt mir echt in der Betrachtung ein wenig zu kurz. Die stehen im Pokalfinale, EHF European League Final Four und die waren wirklich bis zu diesem 33. Spieltag, bis zu diesem Lemgo-Spiel, zumindest noch in der Verlosung für den Champions League Platz. Magdeburg hätte nur einmal stolpern müssen. Ja, es ist nicht passiert, aber es hätte passieren können.
Ja, ja, gut, die waren ja am 32. Spieltag sogar noch im Meisterrennen.
Und?
Aber hätten sie in Berlin gewinnen
müssen. Und?
Was natürlich
hatten vermaledeites Verletzungspech.
Das ist genau der Punkt.
Und haben trotzdem diese Erfolge.
Das war brutal. Aaron Mensing, das hat man ja gemerkt, das war ja gefühlt das einzig schlechte Spiel von Melsung im Jahr 2025, im Kalenderjahr. Hinrunde weiß ich jetzt nicht mehr alles, weil die alle so geschockt waren gegen Kiel, dass der sich die Achillessehne gerissen hat. Verständlicherweise. Da war so viel auf dem Zahnfleisch dabei. Das ist unfassbar, was die Geschichte, wie leer deines Christopans irgendwann gewirkt hat, weil der so viel ackern musste. Und dann, weißt du, ich glaube, so der allerletzte Stein, der gefallen ist, wo man wirklich sagen kann, Leute, ey, ihr habt Besseres verdient, aber da kann man euch null Vorwurf machen, dass sich dann auch noch Neboja Simic verletzt hat.
Das war zwischendrin halt auch noch Jonsson, gell?
Ja,
war auch noch ein paar Spiele raus.
Das stimmt. Der
da kam haben sie dann übrigens was liegen lassen. Das war einfach einer zu viel.
Ja, aber eigentlich surreal. Mit dem Verletzungspech nur 13 Minuspunkte zu haben, das ist Wahnsinn.
Ich wollte das Melsunger Beispiel da einfach noch reinwerfen, eben in diesem Kontext der hohen Qualität dieses Rennens da vorne. Hannover war ja auch ganz, ganz lange. Gut, die haben am Ende einfach ein bisschen abreißen lassen müssen. Das kann auch keinen wundern, ja, wenn man die Möglichkeiten, die Qualität im Einzelnen vergleicht. Aber trotzdem insgesamt auch echt coole Saison.
Ich glaube, das muss man auch genau so einschätzen. Mit Hannover zum Beispiel. Ne? Weil das gar nicht, ich habe mal mit Steini, also Marius Steinhauser, drüber geredet und die sehen das übrigens da relativ ähnlich. Die sagen, oh ja, ihr redet uns da jetzt ins Meisterrennen mit rein. Aber das wäre ja gar nicht, das geht ja gar nicht darum, dass man sagt, das wäre doch nichts oder das können die. Nein, es geht darum, man muss ja realistisch und fair in der Bewertung bleiben, weil sonst müsstest du ja jetzt am Ende sagen, oh, das war aber enttäuschend, dass Hannover. Nein, die waren völlig outstanding am Überperformen. Völlig irre. Nur deswegen waren die so lange überhaupt mit diesem Traum, dass da vielleicht was ganz Krasses gehen könnte. Den konnte man überhaupt träumen. Das war schon outstanding. Und jetzt steht hinten drunter, ja, hinten raus, glaube ich, werden sie sich schon ärgern, dass sie, ich meine, sie haben gefühlt ja so 8 der letzten 10 oder so verloren. Das waren dann vielleicht ein bisschen viele, aber das sei ihnen echt verziehen. Also das war immer noch eine sensationelle Saison.
Aber wir müssen natürlich die Füchse hochleben lassen. Erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Mhm. Im 20. Jahr des Wirkens von Bob Hanning. 2005 hat er angefangen. Er erzählt da die Geschichte häufig und gerne. Waren damals im Abstiegskampf in der zweiten Liga. Wir haben Matthias Gitzel Woche für Woche hochleben lassen. Völlig zu Recht, weil er einfach Sachen gemacht hat. Und ich habe diesen Satz wirklich von Woche zu Woche häufiger gehört von Leuten, die einfach diesen Sport A verstehen, also Ex-Spieler, Trainer und so weiter und schon ganz lange Handball gucken, dass der Typ Sachen macht, die es so einfach noch nicht gab. Aber es war eben nicht nur Gitzel, ja, sondern was war es noch für dich? Dieses Berliner Konstrukt, ja, in deinen Worten?
Also man muss es, glaube ich, schon erst nochmal sagen. Und also dass der überhaupt sein letztes Jahr nochmal steigern konnte, das ist absurd.
275 Feldtore.
Der wird mit 75% Wurfquote oder so.
Der kriegt es noch fertig, der wird Torschützenkönig nur mit Feldtoren.
Ja, ich würde, ja, das ist, ey, Marco Grigic hat natürlich auch unfassbar einen rausgehauen. Das hätte ja in ganz vielen Jahren gereicht, aber.
Lass uns bei Berlin kurz.
Ja, bleiben. Es ist, dann kannst du ihm ja nochmal auf die 100 Assists, die er wahrscheinlich hat, könntest du ihm ja nochmal 100 geben für
wie
alle
viele 7 Meter.
Ey, das ist, alter Schwede. Wer, also was kommt noch dazu? Die Entwicklung von Nils Lichtlein, Lasse Ludwig, Mathis Langhoff, Tim Freihöfer, wie die alle hochgeschossen sind, sensationell. Wirklich, es gab eine Phase, da hast du das Gefühl gehabt, Nils Lichtlein, Alter, der ist 28 und am Peak seiner Karriere, so gut wie der in der Rückrunde manchmal gespielt hat. Natürlich noch lang nicht so konstant wie Gitzel und auch nicht wie Andersson, aber das ist auch schon, ey, der ist so jung. Der ist noch so jung. Das war so gut, was die da gemacht haben.
Also die Jungen haben geliefert, ja. Benecke fällt ein bisschen da raus und das meine ich gar nicht despektiert, aber hat einfach nicht so viel Spielzeit bekommen.
Ja, exakt. Ja?
Aber ist die ja Jungen haben geliefert, ohne Wenn und Aber, ja. Hakun West auf Teigum, würde ich auch nochmal ganz kurz reinschmeißen. Hättest du geglaubt, dass kein Mensch mehr, wir lieben ihn alle und er ist einer der größten aller Zeiten, aber hast du irgendwie was von Hans Lindberg noch?
Ich wollte gerade sagen, ich hätte erwartet, dass Hans mindestens noch 4-5 Jahre macht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass er jetzt dann doch schon mit 43 war es, glaube ich, sich einfach aus der Liga verabschiedet hat.
Nein, aber das
er der war Satz aber auch in Köln am Wochenende, habe ich gehört.
Nur gehört?
Nein, Argon übrigens auch, der war, wer war denn gestern, also Matthias Gitzel muss man ein bisschen ausklammern, aber dieses Champions-League-Finale nochmal, ne? Der hat ja ein richtig gutes Champions-League-Finale gespielt. Da würde jeder sagen, wow, war der gut. Da es Matthias Gitzel ist, haben alle das Gefühl, ja, war für Gitzel okay. Das ist halt irre. Hakon West auf Teigum und Lasse Ludwig. Das waren, glaube ich, auch so in der Berliner Betrachtung die einzigen, die richtig geliefert haben im Champions-League-Finale. Ich glaube, alle anderen waren mit sich nicht so zufrieden. Nils Lichtlein hat auch noch eine gute Phase, aber auch nicht so den, sag ich mal, der hat es nicht so rumreißen können. Hakun hat, glaube ich, 7 von 8 geworfen oder so. Der hat alle seine Dinger ein, hat den Hernandez abgenommen. Das ist spiegelbildlich für seine Saison. Und da hatten sie ja echt viel Verletzungspech auf den Außen, ne? Ich glaube, für die Füchse, hart gesagt, ein bisschen günstig verteilt. Sie konnten immer auf Marzenic, Dari bauen. Sie hatten Herburger in der Hinterhand.
Und zur Not Mathis Langhoff.
Ja? Exakt.
Also, ja. Denk nur ans Löwenspiel, wo er letzten Endes der Gamechanger ist. Also auf der Halbposition ja sowieso, aber eben auch für den Mittelblock, fürs Abwehrzentrum. Ja?
Also in 1 bis 2 Sätzen, es ist alles eingetreten, was die perfekte Synergie aus Weg Bob Hanning und Weg Stefan Kretschmer ist. Die großen Stars, die Kretsche geholt hat, waren absolut außerirdisch. Lasse Andersson übrigens auch. Das fällt halt ganz oft runter, aber du hast ja jetzt in dem Finale gesehen, wenn der nicht mal mit seiner unfassbaren Wumme 3-4 Dinger von 9 Metern einschweißt, wie schwer es dann gleich wird, wenn dieser Faktor fehlt. Da merkt man dann erstmal, wie wichtig dieser Faktor Lasse Andersson mit seiner Wucht aus dem Rückraum ist. Und da ist er ja, Benneke wäre wahrscheinlich der andere, da ist er eigentlich der Einzige, dem das so liegt im Füchse-Spiel. Die anderen sind ja alle keine Werfer von da draußen. Also der Weg, Kretsche, die großen Stars, die das tragen müssen zu holen, die unfassbare Mentalität da reinzuholen.
Gitzel, Lasse Andersson, Milosavljev,
genau.
Dari, Masenic.
Exakt. Genau diese Kerle und die Weltklasse verkörpern, dafür stehen, auch dahergekommen sind oder in Berlin dazu geworden sind, das gepaart mit dem Weg Bob Hanning, sich einfach nicht abbringen zu lassen, dem 26-jährigen Jaron Siewert vor 5 Jahren das Ding in die Hand zu geben, zu sagen, dass das für ihn nicht verhandelbar ist, dass Lasse Ludwig, Tim Freihöfer, Mattes Langhoff, Nils Lichtlein, dass die spielen müssen. Das war einfach dieses Jahr die perfekte Symbiose und macht es auch ehrlich zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Meisterschaft, weil da bin ich jetzt historisch nicht bewandert genug. In meiner Lebensspanne hat es das nicht gegeben, dass einer mit so viel Power und so viel Einfluss aus dem eigenen Nachwuchs eine Meisterschaft
holt. Ja, nein. Also, da müssen wir sehr weit zurückgehen. Mit so viel Power grundsätzlich, da fallen mir zahlreiche Kieler Meisterschaften in den besten Zeiten, aber du meintest die Power aus dem eigenen Nachwuchs.
Ja, aber ich glaube, da kamen nicht so viele aus dem NLZ.
Nicht ganz so viele. Nein, nicht ganz so viele. Nicht ganz so viele. Ich war nur beim Wort Power.
Ja.
Sehe es genau wie du. Alles ist komplett aufgegangen. Und einmal haben wir noch vergessen, beziehungsweise zwei. Die Mannschaft hat, das ist
Fabi Wiede, Gott. Ne, den darf man nicht vergessen.
Aber die tragische Seite, die Mannschaft musste und hat das vorzeitige Karriereende von Paul überstanden. Und Paul war ja auch noch die ganze Zeit bei der Mannschaft, war, glaube ich, da auch nochmal ein wichtiger Integrationsfaktor. Und möglicherweise hat es auch, was den reinen Teamgedanken betrifft, die Mannschaft nochmal enger zusammengebracht. Also zumindest am Anfang, als das passiert ist, weil das ging den Berlinern durch Mark und Bein, das hat man ja heute schon fast wieder vergessen. Und wie du sagst, Fabi von Bob ja quasi zum heimlichen MVP gekürt.
Ja, der hat, ich weiß das von Fabi, weil ich den ja nur ganz gut kenne, das war für ihn auch alles nicht leicht, seinen Nummer 1 Spielmacherposten an Nils zu verlieren, ich nenne es jetzt mal so, sich neu einzusortieren, mit was für Energie der Abwehr gespielt hat, seine Tore gemacht hat, diese Bilder, das werde ich nie vergessen, wie der gejubelt hat nach seinen Toren, was der für ein Energizer war. Und Paul, ich sag's dir ehrlich, ich habe das nur so gut überwunden, weil ich ihn jetzt 3-4 Mal gesehen habe und sehe, wie es ihm geht. Und Paul wirkt für mich spätestens jetzt hat er seine Meisterschaft. Die hätte es ja sonst, es hätte keine Chance mehr gegeben. Dann hätte er sie nur als Funktionär noch gewinnen können. Jetzt hat er seine Meisterschaft als Spieler. Das sind die zwei Urfüchse. Das sind die ersten, die Bob da durch die Akademie reingebracht hat und die diesen Verein jahrelang so
Gefühl,
hart geprägt
hast haben. Hast du das Gefühl, dass Paul, ich habe mich nämlich auch ein paar Mal mit ihm unterhalten, dass er diese Meisterschaft auch als seine wirklich annehmen kann?
Ich hoffe, er kann, also...
Ich würde es mir sehr wünschen für ihn, weil er war einfach noch Teil dieser Mannschaft, ja, zumindest in der ersten Saisonphase, aber ich glaube, er tut sich da ziemlich schwer.
Das ist auch mein Eindruck. Ich glaube aber, und das hoffe ich, was mit der Zeit bei ihm passieren wird, ist, dass er nicht so sehr an dieses eine Jahr denkt, wo sie dann wirklich Meister geworden sind, sondern dass er viel mehr an die 10 Jahre Wegstrecke, die er mitgemacht hat, denkt und merkt, weil sowas geht nur so. Es gab noch nie einen Verein, der einfach losgelegt hat und 3 Jahre später ohne irgendwelche Vorerfahrungen erst Platz 10, dann Platz 5, dann Meister geworden ist. Und da ist sein Einfluss unendlich groß und ich hoffe, dass er sich da noch mehr drüber freuen kann. Und was mich freut ist, immer wenn ich mit ihm quatsche, habe ich das Gefühl, da ist aber jemand, der nicht irgendwie in Trauer ist und scheiße und warum konnte ich meine Karriere nicht noch 2-3 Jahre fortsetzen. Der ist so klar in der Birne. Ich würde ja sagen, er ist wahrscheinlich er und Pommes. Das sind die zwei, wo du, glaube ich, jeden im Handball fragen kannst und jeder sagt, was für gute Männer, was für gute Jungs. Die sind einfach charakterlich so tadellos, wie Kretsche immer so schön sagt. Ja, und das ist einfach ganz, ganz geil zu sehen, dass sie jetzt nicht als die großen Dominatoren und die meisten Tore werfen, aber dass dieser Anteil von Fabio und Paul auf ihre Wege, das ist einfach auch eine ganz runde Geschichte, dass sie jetzt am Ziel sind mit der Meisterschaft.
Hochverdient auf jeden Fall, auch wenn Magdeburg bis zum letzten Moment dran war. Trotzdem finde ich, so wie sie es in der Rückrunde gespielt haben, ist
umso
es hochverdient.
Mehr auch, oder?
Ja, ist es,
weil
ist es,
Magdeburg
ist es hochverdient.
So dran war.
Und was ist noch wichtig? Genau, Abstiegskampf wollte ich noch ganz kurz. Wir haben natürlich schon wieder ordentlich geratscht, aber das war ja zu erwarten. Ja,
du redest immer so viel.
Ja, ja. Das ist, das ist, das ist das prägende Element unseres Austausches. Ja. Dass ich so viel rede.
Okay, komm, ich fasse mich jetzt kürzer.
Abstiegskampf war ja auch maximal spannend. Maximal, frag mal in Stuttgart nach. Ja, die waren nervlich, fix und fertig. Frag mal in Erlangen nach. Frag mal in Bietigheim nach. Ja. Die hat es am Ende dann tatsächlich erwischt, obwohl sie auch nochmal einen furiosen Endspurt hingelegt haben. Mhm. Magdeburg war natürlich auch ein denkbar ungünstiger Gegner für den 34. Spieltag. Stuttgart muss punkten, gewinnt tatsächlich am Ende mit einem gegen Leipzig. Totaler Wahnsinn. Aber alles, was da auch noch an Geschichten mit drin war, Mallorca-Gate, die Löwen, ja, jeder weiß, was gemeint ist, und verlieren danach deutlich zu Hause gegen Stuttgart. Die Wutrede von Iker Romero an deinem Mikrofon in Bietigheim. Daneben, ja. Du warst ja auf dem Friedhof der Handball-Bundesliga am 34.
Ja,
Spieltag.
Das war
Glückwunsch.
Wirklich,
ich sag's gegen Magdeburg.
Ich meine es überhaupt nicht böse. Ey, nein, gar nicht, aber da habe ich wieder gemerkt, dafür bin ich nicht geboren. Ich sag's dir, ich krieg jetzt noch, das habe ich das erste Mal gemerkt, als Magdeburg vor 2 Jahren das Pokalfinale verloren hat. Als ich da über 5 Meter Luftlinie in die Augen von Benno geguckt habe, ich gesagt, scheiße, ey, da muss ich mich auch selber ein bisschen schützen, dafür bin ich nicht gebaut. Das kann ich nicht ertragen, jemanden so leiden zu sehen.
Musst du schon lernen ein bisschen.
Das ist auch so.
Bisschen Abstand gewinnen.
Dafür mag ich die Menschen zu sehr, aber ich muss meinen Weg finden, damit umzugehen. Mit Ika, mit dem habe ich jetzt lange nicht so eine enge Bindung wie mit Benno, aber da ging es mir...
Im Sinne der Arbeit, meine ich.
Ach so, ja.
Das
ja,
mit dem Abstand.
Ja, okay. Ja, aber das ist, das verquickt sich ja dann doch oft manchmal ein bisschen. Egal. Ika, den mag ich total. Ich fand ihn als Spieler schon immer spannend. Ich fand es so geil, was er gemacht hat. Das ist für mich halt so. Und so extrem habe ich es noch nie erlebt. Es mag andere Beispiele geben. Ich stand neben dem und hab seine Jungs angeguckt. Paco Barth, Tom Wolf, und habe mir gedacht, ich kann euch nichts vorwerfen. Gar nichts. Ich wüsste nicht, dass ich jetzt sagen könnte, ja Männer, aber das Spiel hättet ihr halt noch. Nein, die haben mit diesen 17 Punkten verdammt nochmal alles rausgeholt, was in diesem Kader am Ende drin war. Ja, es gab Spiele, ich habe in der Hinrunde, hatte ich schon wieder vergessen, habe ich da nochmal mit ihnen drüber sinniert, im Dezember oder so, gab es Stuttgart-Bietigheim, das Derby. Da ist Bietigheim irgendwie mit 7 oder 6 vorne und verliert das noch mit einem. Ja, das gab es alles, aber all in all, dann hast du ja auch irgendwelche glücklichen Siege und so. Ich kann denen nichts vorwerfen. Das ist für mich ein Absteiger, wo ich wirklich sage, der hat gar nicht verdient abzusteigen, weil die haben nicht den Etat, die konnten nicht nachverpflichten. Sie hatten mit Dominik Lausi eine Verletzung zu viel. Sie haben sich handballerisch weiterentwickelt. Es ging dann ein bisschen zulasten von Julius Kühn, der ja einen Riesenanteil in der Hinrunde hatte. Da hast du auch gemerkt, wie Ika nochmal versucht hat, einfach diese Mannschaft in der Saison weiterzuentwickeln. Ich wüsste nicht, was die besser hätten machen sollen. Es hat trotzdem nicht gereicht.
Das heißt, Bietigheim und Potsdam müssen wieder runter. Wieder mal die beiden Aufsteiger.
Mhm. Ja.
Und es kommen neu dazu der BHC und GWD Minden. Und zweite Liga am letzten Spieltag. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Das war ja auch.
Das war eine Schnarchnase, ne? Also wirklich, da war ja alles entschieden. Also wenn die erste Liga schon krass war. So viel
zur Kompetenz des jungen
Herrn. Zweite Liga am letzten. Wirklich. Da hätte man bei deinem ja eigentlich Werbetafeln senden müssen, dass man erst zum Kardiologen gehen muss und dann die Freigabe kriegt, ob man sich das angucken darf. Das gibt's ja gar nicht.
Bis auf den BHC natürlich, die waren sehr souverän. Also das sind zwei alte Bekannte, auf die wir uns natürlich freuen.
Den BHC habe ich jetzt nicht als einen, bei allem Respekt vor Potsdam.
Da sind wir schon im Ausblick ganz kurz, den ich noch mit dir machen will, zumindest in zwei Sätzen.
Leute, nur, dass ihr es versteht, ich versuche, das so lang zu strecken, dass wir keine Zeit mehr haben, die Sprachnachrichten, die Götzi vorbereitet hat, anzuhören, weil ich glaube, die gehen sehr zu meinen Lasten, so wie er sich vorhin diebisch gefreut
hat. Wir haben noch ein, zwei Dinge jetzt zu besprechen, was den sportlichen Recap betrifft, und dann konzentrieren wir uns voll und ganz auf das Leben des Herrn Schmidt-Sommerfeld. Manche sagen auch des Herrn von Bödefeld.
Wie er auf den Namen gekommen ist.
Kretsches geniale Schöpfung.
Meine Güte.
Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Zweite Liga. Zweite Liga BHC kommt hoch,
Minden so, kommt hoch. Und da haben wir es ja schon. Da kannst du ja jetzt schon die Uhr danach stellen, dass der Abstiegskampf auch in der kommenden Saison wieder monster tough wird, weil du halt nicht zwei automatische Absteiger hast. Klar, Minden wird vermutlich als klarer Außenseiter reingehen. Da muss man, kann ich noch überhaupt nicht einschätzen, wie konkurrenzfähig.
Aber da geht es mir genauso.
Wird. Also wenn ich so, jetzt da nicht.
Aber der BHC
kommt mit Substanz
und
mit Erfahrung.
Ja.
Und da wird es jetzt schon wieder drei, vier Mannschaften vermutlich geben, die unter Umständen ziemlich lange mit dem Abstiegskampf dann unerwarteterweise oder unerwünschterweise zu tun haben.
Ja, ne? Ich sag's dir ehrlich, ich glaube, da gibt's so ein paar, die mal hoffen, dass das Minden, da kommen ja ein paar alte Bekannte, also Malte Semisch zum Beispiel, der war damals schon immer ein richtig geiler Rückhalt, auch als Minden noch in der ersten Liga gegen den Abstieg gekämpft hat. Aber wie du sagst, ne, der BHC kommt, Arno Thor Gunnarsson ist seit 100 Jahren da, der kommt, Eloy Morante hat ja eine überragende MVP. Saison gespielt, der hat ja auch schon am Anfang noch mit Essen, dann mit dem BHC, viel Bundesliga-Erfahrung und so. Also da kommt ein Team, wo man nicht sagt, oh ja, das ist ja von Anfang an. Nee, ey, also ich wäre auch nicht schockiert. Ich stecke auch nicht so sehr drin. So viel habe ich von Ihnen nicht gesehen. Aber ich wäre jetzt auch nicht schockiert, wenn der BHC Zwölfter werden würde am Ende der nächsten Saison. Da würde ich jetzt nicht aus allen Wolken fallen. Weil die waren ja, bevor sie für mich doch ein bisschen überraschend abgestiegen sind. Die waren ja unter Seppel schon mal ein echt stabiler Erster.
Alter, die sind nicht ein bisschen überraschend, die sind total überraschend abgestiegen.
Ja, wobei, ich tue mich mit dem schon wieder schwer, weil es ist doch gefühlt jeder, also wenn Stuttgart abgestiegen wäre, wenn
der BHC war davor ein total etablierter Bundesligist über Jahre hinweg. Also das wird auf jeden Fall cool. Vorne, was erwartest du vorne? Für die kommende Saison?
Da kriegst du von mir jetzt. Sorry, da habe ich mir noch keine Sekunde Gedanken drüber gemacht.
Ein Schätzlein vielleicht.
Okay.
Also Magdeburg bekommt Jonsson mit dazu, die Berliner bekommen Gröndal mit dazu.
Die kriegen auch noch Elva und Jonsson mit dazu. Ja, gut, also sorry, aber da kann ich Benno jetzt leider nichts anderes sagen, als dass ich glaube, dass das wieder eine sehr konkurrenzfähige Truppe sein wird. Berlin habe ich mich ein bisschen umgehört, die werden wieder um den einstelligen Tabellenplatz kämpfen. Das ist von Stefan Kretschmer das ausgegebene Ziel.
Der einstellige
weiter Tabellenplatz. Weiter nach oben möchte das einfach nicht schrauben. Ich denke, mit Hängen und Würden,
du wenn Gitzel nochmal so kurz spielt,
dann können sie vielleicht Neunter werden.
Du setzt hier ein Insider-Wissen voraus, hier bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Das ist euer Running Gag bei Kretsche und Schmison. Du machst dich lustig über das Understatement von Kretsch.
Ich denke mal, die ganze Handballwelt sich lustig über sein.
Ja und nein. Natürlich ist er auch nach meinem Geschmack ein paar Mal zu tief ins Understatement reingegangen. Aber ganz viele Sachen, die du nicht nachvollziehen konntest, muss ich ehrlich sagen, konnte ich sehr gut nachvollziehen in seiner Argumentation.
Er ist halt auch kommunikativ einfach ein Fuchs. Damit meine ich nicht einen Berliner Fuchs, sondern er ist sehr
kann er austricksen und dich halt nicht.
Nein, genau andersrum. Mich kann er austricksen und dich nicht. So, der SCM ist so eine Maschine. Benno ist so ein Mastercoach. Die werden wieder ein absoluter Kandidat sein. Ich hoffe einfach, dass die Berliner auf den neuralgischen Positionen genauso gut durch die Saison verletzungstechnisch kommen wie durch die letzte. Dann sind die auch wieder ein Meisterschaftskandidat. Melsungen bin ich gespannt. Ich finde schon, dass wenn ich mir einen rauspicken dürfte, wenn ich mir einen Melsunger Spieler nehme, okay, den Boja Simic vielleicht auch, aber wenn ich über Feldspieler gehe, dann würde ich mir Jonsson nehmen. Ich glaube, das wird schon ein Loch. Da bin ich gespannt, wie Parondo das stopft. Noch kein so gutes Gefühl, was schon wieder den Angriff auf den Titel angeht, habe ich beim THW Kiel. Jetzt, wo das mit Pege ist, eine verdammte Katastrophe.
Im letzten Saisonspiel.
Das ist wirklich eine absolute Schweinerei. Da bin ich auch wieder zu nah dran. Da darf ich gar nicht drüber nachdenken.
Das ist keine Schweinerei, das ist tragisch.
Ja.
Kann ja keiner was
für. Das meine ich, ja, das ist. Oh, mit sowas, ich weiß gar nicht, kommt Bambam jetzt eigentlich nochmal oder ist das
geistert? Das wurde auf jeden Fall sofort gefordert, formuliert.
Für ihn auch, oder jetzt hat
keine Ahnung,
nachher, aber naja. Kiel, weiß ich einfach nicht, bin gespannt, wann, wie Perez de Vargas kommt. Ich finde, viel besser kann Andy Wolf nicht mehr spielen als die Saison. Der war mega, mega stark. Ich weiß nicht, ich glaube beim THW, also wenn Marco 26 kommt und sich der ein oder andere noch ein Stück weiterentwickelt
Köster hat. Köster kommt auch 26.
Oh ja, stimmt. Boah, das wird auch ein Brett. 26 reden wir über was anderes. Nächstes Jahr habe ich den THW noch nicht für den Titel, ehrlich gesagt, auf der Rechnung. Und wer für mich der absolute Sleeper weiterhin ist, ist Flensburg. Den traue ich von himmelhoch jauchzend bis zu, ich muss es leider so sagen, das war für mich schon die größte Enttäuschung von den Top-Teams dieses Jahr. Das hätte ich mit dem Kader, mit dem Trainer, mit dem sie in die Saison gegangen sind, mit Nikolai Krieger, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich hatte das Gefühl, die hatten sich so gefunden in der Hinrunde vor dieser, in der Rückrunde vor dieser Saison.
Das du sprichst jetzt von der Bundesliga. Du vergisst nicht, dass sie den Europapokal gewonnen haben.
Das macht es ja noch schwerer zu verstehen, wenn du siehst, was an guten Tagen möglich ist. Ich bin sehr gespannt. Es wird das letzte Jahr von Johannes Goller in Flensburg sein. Das wird spannend. Dann kommen ja ganz viele Rechtshänder zum. Flensburg bin ich einfach super gespannt und ich hoffe, dass ich mich wieder öfter über sie freuen kann, als irgendwie so ein bisschen erstaunt da sitze und mir denke, warum, was stimmt da nicht? Warum kriegt ihr das nicht so auf die Platte?
Können wir uns darauf verständigen, auch wenn uns jetzt allen ein bisschen Pause gut tut und den direkt Beteiligten, also den Spielern, Trainern und so weiter, mit Sicherheit auch, man darf sich jetzt schon freuen auf die kommende Saison. Ja. Das wird, es ist doch jetzt schon, das ist doch 100% sicher, dass es geil wird. Sorry.
Ja, ja.
Also wie auch immer das dann am Ende sich gestaltet.
Ja.
So, also das ist die kleine Vorschau gewesen. Benno
wird sich jetzt 2 Tage über die Champions League freuen und dann wird er kochen, dass er nicht Meister geworden ist und wieder attackieren.
Benno, wir wünschen dir von Herzen ein bisschen Urlaub und dass du mit deiner Familie.
Das wird er sich auch gönnen.
Mit deiner Familie abschalten.
Nach der Saison, die war für ihn so kompliziert. Das hat er sowas von verdient.
Vielen Dank für diese einordnenden Worte, lieber Florian Schmidt-Sommerfeld. Wir machen jetzt eine wirklich minimale Pause und dann werde ich für euch da draußen die Fragen stellen, ich werde es zumindest versuchen, die euch alle schon seit Jahren sicherlich umtreiben. Wer ist dieser Mann? Woher kommt der eigentlich? Wieso ist der da, wo er ist? Was hat es eigentlich mit diesem Schmisur auf sich? Ich werde mir Mühe geben, das alles zu beleuchten. Bis gleich. So, Teil 2, Hand aufs Herz, Folge 132 mit Florian Schmidt-Sommerfeld. Geboren am 15. Januar 1990.
Das war jetzt wirklich nötig, mal rauszustellen, wie alt ich inzwischen auch bin.
Na gut. Mir kommen gleich die Tränen. In München. Ja. Wieso sprichst du eigentlich kein Bayerisch?
Ja, das wurde ich schon öfter gefragt. Mich verorten die Leute ja im Westen oder Norden immer. Meine Mutter ist ja sogar auch Münchnerin. Meine Oma mütterlicherseits war auch Münchnerin. Aber irgendwie in der Familie spricht keiner Bayerisch. Meine Eltern beide Hochdeutsch. In der Schule auch niemanden gehabt, der Bayerisch spricht. Das ist halt, also ich kann es, so dumm das geht, ich kann es wirklich nicht mal. Ich könnte jetzt nicht anfangen mit dir Bayerisch. Ich kann es nicht. Ich habe es nie gelernt.
Alles andere hätte mich jetzt zutiefst überrascht, wenn du jetzt plötzlich doch mit Bayerisch um die Ecke gekommen wärst, dann wären wir was in Gang bislang.
Da kann ich noch besser Wienerisch, wenn du möchtest.
Lass es lieber bleiben.
Meinst? Gehörsdorf, ich kann schon ein bisschen mit dir, den nächsten 3 Fragen könnte man mal so machen.
Wir wollten es einigermaßen im seriösen Rahmen halten.
Nein, diesen zweiten Teil da, doch, wobei ich werde mich jetzt, sollte ich mich mal seriös geben? Mal gucken, ich lege das in deine Hände.
Das wird mir nicht gelingen. Die Aufgabe ist zu groß für mich. Wie war das mit dem Handball bei dir? Ja? Woher kam der?
Ich habe ja 4 ältere Geschwister. Ältester Bruder.
Du hast echt 4 ältere Geschwister.
Ich habe 4 ältere Geschwister. Da war richtig was los in Trudering.
Das erklärt ja schon ein bisschen was, finde ich. Du bist der Jüngste, gell?
Was erklärt das denn?
Nix, das kommt später, der tiefe biologische Teil.
Mein ältester Bruder, Handball, also seit ich mich erinnern kann, der hat wahrscheinlich schon angefangen, der ist 8 Jahre älter als ich, wahrscheinlich hat er schon gespielt, als ich geboren wurde, so ungefähr. Und die mittlere Schwester, also die 3. von den 5, auch Handball gespielt. Und dann war das irgendwie klar, dass ich auch relativ schnell da in die Halle will. Also das hat, meine Mutter hat immer erzählt, dass jedes Kind hatte irgendeine Sucht. Bei meinem eins älteren Bruder war es Wasser. Das war mal sehr schön, weil in dem Haus, wo meine Eltern gewohnt haben, das war so eine Doppelhaushälfte. Und dann saßen die Nachbarn auf der anderen Terrasse und da war ein Zaun. Und irgendwann hört sie von der Terrasse ziemliches Geschrei. Dann hat mein Bruder als, keine Ahnung, 6-7-Jähriger sich den Gartenschlauch genommen und die Nachbarn beim Grillen abgespritzt und die konnten nichts machen, weil der Zaun dazwischen war. Ach, herrlich. Naja, er hatte Wassersucht, ich hatte Ballsucht. Er erzählt schon, als ich ganz klein war, wenn ich einen Ball gesehen habe, musste ich da hin, den schießen oder in die Hand nehmen und mit dem Ball spielen. Mhm. Das hatte ich immer, ja, und über meine Geschwister war dann klar, jetzt gehst du mal ins Handballtraining. Da war ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas zwischen 6 und 8 Jahre war ich alt, so mit den, da wird ja noch gar nicht richtig Handball gespielt, da ist es ja so ein bisschen eher, da lässt man, ja, da bewegt man sich so ein bisschen, ist auch zu lang her, dass ich mich noch erinnern würde, aber ab dann war ich im Handball drin und in der Hochphase war ich echt, ich habe in der Hochphase echt so 4-mal die Woche trainiert. Ich habe in
welcher Jugend war die Hochphase?
Als ich, glaube ich, so in der, ich glaube, als ich in der C-Jugend war, da habe ich nämlich sowohl die ein Jahrgang unter mir, die war richtig gut, die Mannschaft. Da ist sogar einer mit Fürstenfeldbruck mal in der 2. Liga gelandet. Die war richtig, richtig gut. Da hatten wir einen super geilen Trainer, der, glaube ich, selber Regionalliga-Handballer mal war. Drittliga-Handballer war das damals noch. Der war richtig, richtig gut. Und sein Sohn war der Mittelmann, Corby Lex. Der hat mit den Fürstenfeldbruckern das eine Zweitliga-Jahr gespielt als deren Abwehrchef. Der hat sich unfassbar entwickelt. Also der hat es echt durchgezogen. Wer in München Handball ein bisschen kennt, Ismaning ist vielleicht ein Begriff. Mhm. Flo Nords, der hat immer, glaube ich, ein bisschen mit Verletzungen zu tun gehabt. Aber die haben, das waren echt geile Handballer. Und mit denen durfte ich immer nur ein Jahr spielen. Im anderen Jahr war ich dann wieder aus der Altersschiene quasi raus. Dann gab es noch meine eigentliche Mannschaft. Das war eher so eine Gaudi-Mannschaft. Die war nicht ganz so ambitioniert. Und dann habe ich teilweise auch noch bei den noch eins Älteren mitgespielt. Also als ich nominell in der C-Jugend war, habe ich auch noch ein Jahr mit der D-Jugend spielen dürfen. Ich habe aber auch schon bei der B-Jugend mittrainiert. Und das war die Zeit, da habe ich richtig, richtig viel Handball gespielt. Da war das echt mein Leben. Das war das Wichtigste überhaupt.
Wie alt ist man in der C-Jugend? 12, 13, 14?
Ja, oder? Ich glaube, so die Phase wird es gewesen sein. Mhm. Ja. Genau.
Was hat dich dann abgelenkt danach?
Da möchte ich jetzt nichts zu sagen.
Also das Nein, ist das Konzept dieser Sendung, dieses Formats, Schmiso, ist,
Nein, also
dass Leute ja. hoffentlich möglichst selten diese Formulierung verwenden.
Nein, du hast ja recht. Am Ende, es waren die typischen Ablenkungen des Lebens, die halt dann so mit 16 mal auf einen zukommen. Ich fand es schon sehr interessant, mal das ein oder andere Kaltgetränk zu sich zu nehmen. Und ich glaube, so der allerletzte Bruch, jetzt hart gesagt, war, ich bin ja aus der 10. Klasse, weil die sich damals in Bayern eingebildet haben, dieses G8 machen zu müssen. Und da gab es da so eine Klasse, es gab 4 Klassen in München, die so G8-Testklassen waren. Also ich bin nach der 5. Klasse aus meiner normalen Klasse rausgegangen in eine andere aus allen anderen 5. Klassen zusammengesetzten, neu gebildeten 6F damals. Mit denen war ich dann zusammen bis zur 10. Klasse und wir haben aber den Stoff immer ein bisschen mehr und haben noch den Stoff bis zur 11. mitgemacht und dann bin ich nach der 10. Klasse direkt in die 12. gegangen.
Um Gottes Willen.
In den Jahrgang 1 drüber und die Jungs, das sind bis heute meine besten Kumpels, mit denen ich dann Abi gemacht habe. Und so in der Phase, als ich die kennengelernt habe, da habe ich dann leider so die Passion verloren, jeden Mittwoch, Donnerstag oder wann wir halt damals trainiert haben, ins Training zu gehen. Und dann ist mir das relativ schnell entglitten und dann habe ich nicht mehr gespielt.
Ich komme gleich nochmal zum Handball, aber weil du jetzt gerade diese schulische Laufbahn skizziert hast, jetzt, ich habe ja auch eine Tochter und hab mittlerweile schon auch eine Vorstellung vom bayerischen Schulsystem. Das war jetzt aber auch nicht ohne Herausforderung. Wie bist du denn da durchgekommen, sag mal?
Naja, da gibt es zwei Sichtweisen. Ich würde sagen, ich habe da natürlich mich fokussiert und geguckt, dass ich das in der Schule alles hinkriege. Meine Eltern würden sagen, naja, das war natürlich auch eine Art Prestigeobjekt, diese berühmte F-Klasse. Da wollten sie natürlich keinen hinten runterfallen lassen. Und da wurde dann vielleicht auch die ein oder andere Note in den Fächern Mathematik und Physik mal nicht so hart ausgelegt, wie es vielleicht auch möglich gewesen wäre. Nein, ich ehrlich gesagt, ich war relativ gut. Also die Sachen, die mir leicht gefallen sind, Spaß gemacht haben, Sportunterricht, teilweise auch Kunstunterricht, mag man gar nicht glauben, wenn es der richtige Lehrer war. Und ich habe schon immer wahnsinnig gern Sozialkunde und Geschichte gemocht.
Kannst du zeichnen? Englisch. Malen?
Nee, das kann ich leider gar nicht. Mhm. Aber so Kunsthistorie fand ich spannend, weil ich Geschichte generell spannend fand. Und so der, wie soll ich denn das nennen, der eher kunsttheoretische Ansatz. Also was haben sich Maler überlegt? Für welchen Stil stehen die? So, ich glaube, das kommt eher daher, dass ich künstlerisch total unbegabt bin, hat mich das dann noch mehr fasziniert. Wo kommt diese Inspiration her? Wie kommt man da drauf? Ein Bild mit, keine Ahnung, 3000 mini kleinen Pinselstrichen zu zeichnen und nicht so den Pinsel laufen zu lassen, sondern so ganz kleine Striche. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie die Kunstrichtung heißt. Solche Sachen haben mich irgendwie interessiert. Und ich hatte immer ein ganz gutes Händchen für Sprachen, so Englisch, Französisch mir relativ leicht gefallen. Und so bin ich dann so einigermaßen da drum rumgekommen. Und wenn es dann mal in Mathe und Physik so richtig auf der Kippe stand, dann hatte ich zum Glück 2, 3 Freunde, die das deutlich besser konnten als ich, und 2 Brüder, die heute beide studierte Physiker sind. Die haben mir dann da mal ein bisschen unter die Arme gegriffen und ich war relativ gut drin, dann so Punktlandungen hinzulegen, dass ich dann immer irgendwie noch eine 4 in diesen Fächern hinbekommen habe.
Wann hast du Abi gemacht?
2008.
2008, das war ja quasi erst gestern.
Nächstes Jahr ist es mein halbes Leben her. Das ist für mich echt hart.
Dein halbes Leben bei was?
Dann ist mein Abi schon mein halbes Leben her. Dann habe ich genauso lang bis zum Abi gelebt, nächstes Jahr wie vorm Abi schon wieder weg.
Du, es mag Menschen, und es hat dann sicher mit dem Alter zu tun, geben, wo du mit dieser Trauerrede Gefühle erzeugen kannst. Du sprichst hier mit jemandem,
Empathie war nie dein Ding.
Du sprichst hier mit jemandem, das können wir auch andersrum formulieren. Du sprichst hier mit jemandem, der 16 Jahre älter ist als du.
Ja, aber nee, das lehne ich ab. Ich rede nicht mit jemandem, der deutlich älter ist als ich. Dann würde ich mich ja mit Buschi unterhalten.
Wir bleiben chronologisch im Leben des Florian Schmidt-Sommerfeld. Also nochmal ganz kurz zu diesem Handballthema. Dein Verein war ja der TSV Trudering.
Richtig.
Durchaus ein Name im Münchner Handball, der leider ja schon ein bisschen verkümmert ist. Och, ja. Aber Trudering erinnere ich mich auch an dritte Liga.
Ja. Das war genau
du hast aber nur Jugend gespielt, oder?
Ja, ich habe nur Jugend gespielt. Ich habe genau am Übergang, der Trainer damals von der ersten hat mich schon mal gefragt, als ich dann so 16 war, wann ich denn mal so langsam beim Training vorbeischaue. Und genau den Übergang habe ich dann leider nicht mehr mitgemacht. Das ist ja, mir tut es schon auch, es ist ja alles gut gelaufen, aber irgendwie tut es mir auch ein bisschen weh. Das war ein bisschen dumm, das einfach. Man hätte es ja auch nicht voll durchdrücken müssen, aber man hätte es ja auch nicht ganz aufgeben müssen. Man hätte ja auch sagen können, ey, ich werde es dann nicht in die erste schaffen, die damals noch ein ambitionierter Viertligist war, die immer mal gerne wieder aus der Bayernliga in die dritte Liga hoch wollte. Das war, ich glaube, dafür hätte ich, das hätte ich schon schaffen können, aber dafür hätte ich mir auch echt Mühe geben müssen. Aber man hätte ja auch einfach zur Gaudi in der 2. oder 4. spielen können. Bei uns die 3. Mannschaft war die Traditionsmannschaft, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, das waren die, die wirklich noch 3. Liga mit dem TSV Trudering gespielt haben.
Das kannst du jetzt natürlich leicht behaupten, dass du das schon hättest schaffen können. Wir können das ja nicht widerlegen. Ja? Das steht jetzt einfach so im Raum. Ja? Aber das ist ja diese hochspannende Frage. Die Handball-Community fragt sich ja, wie gut hat der Mann Handball gespielt? Jetzt haben wir eine Kostprobe bekommen bei diesem wunderbaren Pommes und Yogi
Abschiedsspiel. Ja, es ist halt nichts mehr
da gab's, übrig. Da gab's was im Bild. Oh. Und wir haben uns auf die Suche gemacht nach Zeitzeugen. Ja? Und wir haben einen gefunden.
Nein!
Oh, jetzt bin ich gespannt. Servus Flo, das ist der Wickerl, dein alter Trainer. Oder besser damals noch junger. Nach über 20 Jahren gibt es sicherlich Personen, wo einem nicht mehr allzu viel einfällt. Bei dir allerdings ist das ein bisschen anders. Und zwar beispielsweise zur Weihnachtszeit. Da hatte ich ja im Endeffekt für jeden Einzelnen ein Gedicht geschrieben, das was denn über den Nikolaus vorgetragen wurde. Und da habe ich mal geschaut, was bei dir mal drinnen stand und was ich da für ein Gedicht geschrieben habe, das hatte ich mich noch. Und zwar lautet es wie folgt: Kopf nach unten, unteren Schritte, das ist seit kurzem Beifloh-Sitte. Wenn er dabei noch den Ball verliert, wird erstmal mit dem Schiri diskutiert. Tja, Flo, du warst sicherlich nie unbedingt beim Handball selber der, ja, dieser filigrane, feinfühlige Spielertyp, sondern eher, wie soll ich sagen, der robuste mit viel Ehrgeiz. Und das Gedicht, finde ich, das trifft es eigentlich immer noch, glaube ich, ganz gut, wie du damals warst. Und die an die permanenten Diskussionen über alles Mögliche, und das kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Und dass es meist mit dir neben dem Spielfeld sogar noch lustiger war als auf dem Spielfeld. Flo, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich blicke gerne in die Zeit von früher zurück. Viel, viel Erfolg weiterhin.
Geil. Vielen Dank an Ludwig Sternecker.
Geil.
So heißt er, gell?
Geil. Ja. Ja, das war mein... Das
Was war für eine grandiose Sprachnachricht. Als ich das erste Mal gehört habe, da dachte ich mir bei jedem Satz, wieso wundert mich das jetzt nicht?
Ja, ich war scheinbar schon immer der Gleiche. Ja, der Wickerl, den, Alter, der war echt ein Original. Selber, von dem habe ich immer krass die Sprungkraft bewundert. Das habe ich leider, das hätte ich auch gern gehabt. Den hat es echt rausgefedert, wenn er mal hochgegangen ist. Ich meine, gut, der war, ich weiß gar nicht mehr, wie alt wird der Wickerl gewesen sein? Der hat mich trainiert, genauso in dieser Zeit, von der ich vorhin geredet habe. So, wahrscheinlich ist der mein Trainer geworden, als ich 10, 11 war. Ich schätze mal, er war da wahrscheinlich Anfang 20. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war er auch noch End-Teenager-Jahre. Zu dem schaust du natürlich schon auf, aber ich erinnere mich noch an viele Autofahrten. Ja, und ich weiß, dass ich da öfter mal, er war aber auch ein bunter Vogel, muss man sagen. Zu dem hast du natürlich allein altersmäßig schon aufgeschaut. Ich werde natürlich immer einen, ach, ich habe sicher immer einen wahnsinnigen Schwachsinn erzählt, aber.
Das wäre was ganz Neues.
Ich glaube, ich hatte schon damals, ich könnte jetzt nicht mehr sagen thematisch was, aber ich hatte damals sicher schon ganz viele Sachen mit ganz viel Meinung und ganz wenig Ahnung. Das war, ja, so war ich als Kind. Das war so, wenn ich von irgendwas überzeugt war, dann, da war mit Realitätscheck nicht mehr viel zu machen. Ja, der
Insofern hat das doch wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, diese Sprachnachricht in einem Satz. Ball verdattelt und dann den Fehler woanders gesucht, ja? Am besten beim Schiri, ja? Und über alles diskutieren. Ja. Sensationell.
Ja, kann,
also wenn das keine präzise Beschreibung von vorher, also wenn ich nur die Beschreibung bekommen hätte und dann die Frage, wer ist das?
Ja. Ja, ich glaube, das hat der Wicker leider genau auf den Punkt gebracht. Das war einfach einer, der hat uns immer mit guter Laune trainiert. Das war immer lustig, das hat immer Spaß gemacht. Wie gesagt, das war die Mannschaft, in der ich permanent gespielt habe. Ich sage es mal, die C-Jugend. Das war die Truppe, mit der wir es immer ein bisschen lockerer haben angehen lassen. Das waren echt unglaublich geile Zeiten. Ja, und der ist so richtig, weißt du, das, was der Handball im Kern ja lebt. Der hat sich da so einer Gruppe von jungen Wahnsinnigen angenommen, die dann meinten, alles schon zu wissen, und hat die so unter seine Fittiche genommen. Ja, das sind ja die Leute, die den Handball eigentlich so richtig lebendig machen an der Basis.
Ja, und es ist ja vor allem auch dieses Alter, ja, das, ich nenne es mal halbstarken Alter, durch das wir alle durchgegangen sind. Ja.
Ja,
in unterschiedlicher Ausprägung.
Da hat der Wicker mich schon gut
und genauso Handball. Und genauso ist es ja auch. Es gibt dann diese Lebensphase, wo man alles zu wissen glaubt, ja.
Aber wie habt ihr ihn denn überhaupt gefunden?
Tja, Sachen gibt's.
Stark, ey.
Ganz tief reingegangen. So, und dann hast du also aufgehört am Ende der Jugend. Du hast Abi gemacht 2008. Hast du trotzdem danach dauerhaft und immer Kontakt zum Handball gehabt? Also entweder, dass du geguckt hast, Bundesliga oder was auch immer, oder einfach verfolgt hast oder was weiß ich, auch bei Trudering geguckt hast. Oder war der Handball auch mal raus?
Ja, bei Trudering doch in der, also früher war das der ganz normale Samstag, war bei uns, glaube ich, immer der Spieltag. da war ich immer. Wir haben früher in Hader draußen, war die Halle, wo wir in der Regel gespielt haben oder wo zumindest die erste gespielt hat. Und irgendwann, als wir in der Jugend ein bisschen älter geworden sind, durften wir dann da auch spielen. Dann war vielleicht unser Spiel um 10 oder 12, ich weiß nicht. Und dann um 18 Uhr, glaube ich, hat immer die erste gespielt. Da war ich immer den ganzen Tag in der Halle. Das war für mich das Größte. Das hat echt mega Spaß gemacht. Das konntest du ja damals noch gar nicht so einschätzen. Da dachtest du ja, ey, das ist hier Riesenhandball und jedes Spiel wichtig und so, ne? Dass es da noch ganz andere Steigerungen von gibt, das war mir gar nicht klar. Und was ich immer verfolgt habe, war jede WM, EM im Januar. Das hat auch nie abgerissen. Gab ja auch mal die Zeiten, wo es ehrlich gesagt wenig Spaß gemacht hat, so die Nach-Heiner-Ära, so 2013, bevor es dann völlig überraschend unter Dago diesen Titel 2016 gab, sind wir ja auch echt durch ein paar saure Jahre gegangen. Das war auch so ein bisschen die Phase, wo ich mich so ganz extrem langsam für US-Sport interessiert habe, ganz viel NBA, dann kam die NFL dazu. Da habe ich schon so ein kleines Loch. Ich kann das jetzt jahretechnisch gar nicht mehr genau beziffern, aber so Ende der 2000er, Anfang der 2010er Jahre, da kann ich dir ehrlich, da habe ich jetzt nicht mehr viel Erinnerung. Ich weiß natürlich, dass der THW das Maß aller Dinge damals war. Ich weiß, dass es diese Schlachten mit Hamburg gab und dann mal Flensburg Champions League und so, aber da habe ich nicht mehr so viel lebendige Erinnerungen. Ich habe viel lebendigere Erinnerungen an das, was unsere goldene Generation, Kretsche, Flo Kerrmann, Volker Zerbe, TBV Deutschland mit Blacky Schwarzer und so weiter. Das ist ein bisschen interessant. Da habe ich, obwohl das ja viel länger her ist, an die frühen 2000er habe ich viel lebendigere Erinnerungen. Und so danach verschwimmt es irgendwann ein bisschen. Und ganz krass hat es dann natürlich wieder angefangen 2017, als ich selber anfangen durfte, Handball zu kommentieren.
Da kommen wir noch gleich zu. Aber erstmal würde mich interessieren, du bist ja nie aus München rausgekommen. Ja? Studiert Ludwig-Maximilians-Universität hier in München. Die ersten journalistischen Sachen beim Radio auch hier in München. Bist du ein Heimsch?
Absolut. Absolut. Das ist halt auch, ich habe da jetzt auch schon in den letzten Zeiten öfter mal drüber nachgedacht, wäre das nicht doch irgendwann mal mit meinem Job, wäre es ja möglich, eigentlich in Deutschland, übertrieben gesagt, zu sein, wo du willst. Wäre das nicht mal was, eine Sache, die ich, haben mir meine Eltern aber x-fach gesagt, dass ich das machen soll. Eine Sache, die ich bereue, ist, dass ich in der Schulzeit oder im Studium nicht mal ins Ausland gegangen bin für ein halbes Jahr oder Jahr. Aber
das geht mir genauso.
Ja, ich war, was meine Kumpels angeht, war ich ein brutaler Heimscheißer. Ich wollte halt nie von denen weg sein. Das war mir immer das Wichtigste. So meine Freunde zurückzulassen, das hat mir selbst wehgetan, wenn es nur 3 Wochen Urlaub waren. Das war für mich immer ganz schlimm, nicht jederzeit bei denen sein zu können. Das hat sich mit der Zeit zum Glück ein bisschen entspannt, weil es teilweise echt ein bisschen was Manisches hatte. Da gab es Jahre, wo ich nicht in Urlaub gefahren bin, weil ich mir dachte, nee, könnte ja sein, dass da irgendeine geile Party oder einer hat Geburtstag oder so, kann ich nicht machen. Das war wirklich teilweise ein bisschen bescheuert, um es ehrlich zu sagen. Und jetzt ist es halt so, ich liebe die Stadt. Ich bin da sozial so fest verankert. Die ganze Familie ist noch da. Meine Eltern sind da, meine Geschwister alle hier, meine Freunde sind hier.
Sind tatsächlich alle Geschwister hier?
Es sind 3 wohnen in München und meine eine Schwester wohnt so eine Stunde außerhalb. Aber also da würde ich auch nichts gewinnen. Da, egal, wo ich hinziehen würde, Köln, Hamburg, Berlin, wäre ich immer weiter weg.
Das hast du also offenbar nicht exklusiv in der Familie Schmidt-Sommerfeld.
Nee, ja, wir sind alle sehr heimatgebunden. Also weit, weit gereist. Mein Bruder war
enge Familienbande? Ein bisschen weiter weg. Spielt das auch eine Rolle in dem Kontext?
Ja, schon, weil man, also jetzt, das hat mir nochmal ganz neue Horizonte geöffnet. Ich habe Leute kennengelernt, die sagen, meine Schwester ist meine beste Freundin und so. So ist das bei uns nicht, da sind wir schon irgendwie anders, aber wo meine Eltern unfassbar sind und meine Geschwister auch, ist, wenn du wirklich irgendwas brauchst, da, also mein Vater ist der hilfsbereiteste Mensch auf Erden, meine Mutter freut sich immer, wenn ich anrufe, so, und das ist, ich war ja jetzt sogar eine Zeit lang nochmal da, als ich aus meiner alten Wohnung raus bin und ein bisschen unterschätzt hatte, wie lange das dauert, eine neue Wohnung zu finden in München, vor allem, wenn man eine kaufen will, was ich gemacht habe. Da war ich ja nochmal bei meinen Eltern sogar zu Hause eine Zeit lang. Und das war nochmal echt sehr schön, weil die Zeit kriegst du ja auch nicht wieder. Und die sind inzwischen auch Mitte 70. Und leider diese Gedanke, den hat man dann irgendwann mal, dass das auch nicht ewig so weitergeht. Und da bin ich einfach irre froh, dass ich jeden Tag den Hörer in die Hand nehmen kann, auch wenn ich es wahrscheinlich zu selten mache für den Geschmack von meinen Eltern und nachfragen kann und mir Hilfe holen kann oder wenn ich irgendwas brauche, dann kommt jemand vorbei. Ja, das ist schon so und das könnte ich mir auch brutal schwer vorstellen, wenn ich jetzt ein paar Stunden weg wäre, wie das wäre.
Was die Wohnungssuche betrifft, es gibt halt Menschen, die treffen schneller eine Entscheidung und es gibt die anderen.
Naja, ich...
Und es gibt die Spisos.
Ich sage mal, die Entscheidungsfindung ist gar nicht das Problem, aber es gibt dann
naja. Auch
noch so ein bisschen Papierkram.
Ich habe das, ja, hab das ja am Rande ein bisschen mitbekommen.
Ja, vielleicht war
du, hast dir, du hast dir Zeit gelassen, um eine reife Entscheidung zu treffen.
Am Ende habe ich eine Wohnung angeguckt, dann habe ich noch mal ein paar Wochen überlegt und dann habe ich die eine Wohnung genommen, ohne mir noch überhaupt eine weitere anzugucken.
Waren nicht ein paar Wochen, es waren ein paar Monate.
Ja, jetzt, man muss ja jetzt auch nicht so genau drauf gucken.
Ja, auch das könnte eine Überschrift sein.
Ein paar Wochen, halt dann ein paar mehr Wochen sind ja automatisch dann irgendwann das gleiche wie ein paar Monate.
Wie war das mit dem Studieren? Wie ernsthaft wurde das betrieben? Politikwissenschaften habe ich da stehen.
Also es war so, ich habe mit Lehramt Englisch-Sozialkunde angefangen und Sozialkunde ist quasi genau das Gleiche. Der pädagogische Teil.
Du hast auch Lehramt studiert.
Ja, ich habe auch Lehramt
studiert. Gymnasiallehramt.
Ja.
Ja, ich auch.
Ja, das ist ja so ein bisschen, glaube ich, so eine Sportjournalistenkrankheit, dass alle erstmal überlegen, ob sie Lehrer werden wollen. Dann merken sie, können wir das den Kindern der Zukunft wirklich antun? Nein. Lasst uns lieber wohin gehen, wo wir nicht ganz so viel kaputt machen können. Und dann gehen wir alle in die Sportmedien. ich habe irgendwann gemerkt, Englisch, Sprachwissenschaft finde ich super cool. Literaturwissenschaft geht mir wahnsinnig auf den Zeiger. Shakespeare zu lesen und so. Also das hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Ich habe so gemerkt, boah, das wird ein harter Weg. Soziologie war auch nicht so ganz mein Thema. Also Politikwissenschaft ist quasi, Sozialkunde, das Lehramtsfach ist eine Mischung aus Politik und Soziologie. Ich habe schon immer gemerkt, Politik-Sachen finde ich super spannend, finde ich super geil. Soziologie ist der Part, mit dem ich mich schwerer getan habe. Und dann vor allem habe ich einmal das wusste ich gar nicht mehr, den Wunsch, Sportjournalist zu werden. Das hat meine Mutter gesagt, dass ich da mit 10 Jahren schon von geredet habe. Also wenn man mal was aus mir rausbekommen hat,
dann haben wir die nächste Parallele. Das hat man mir auch hinterher erzählt.
Ja.
Mit Kassettenrekorder
und Aufnahme. Ja, krass. Oder? Aber du wusstest es auch nicht mehr. Ich wusste das auch nicht mehr, dass das scheinbar schon ganz früh
mein Berufswunsch war. Was ich tatsächlich weit zurückerinnere, dass mich irgendwann mal markante Reporter fasziniert haben.
Ja,
mich auch. Wie Harry Valerian zum Beispiel.
Bei dir wahrscheinlich noch die Generation ein bisschen früher. Ja, bei mir ist es dann so.
Bei mir wahrscheinlich noch. Ja, natürlich. Ich bin 16 Jahre älter als du.
Entschuldigung. Bela Reti. Weißt du, so diese großen Stimmen und dieses, das zugänglich. Ich habe schon immer unfassbar viel Sport im Fernsehen geguckt. Viel mehr, als ich jemals in der Halle war. Du hast ja vorher. Ich war nie in der Handballhalle, weil das immer unendlich weit gewesen wäre. Überhaupt mal, was hast du denn aus München gehabt? Damals gab es den HCR lang noch nicht als Bundesligist. Das war immer da musstest du unendlich weit irgendwo hinfahren. Und dadurch war ich schon immer sehr, Sport über Fernsehen. Das war so mein Medium dafür. Mir ging das auch so. Mir haben die Leute, die einen da so mit reingezogen haben und eine markante Stimme hatten, das hat mich schon immer fasziniert. Und dann irgendwann zum Glück habe ich ein Praktikum in der Schule gemacht und fand das in der Klasse mit den Schülern sein total cool. So vor einer Klasse stehen konnte ich mir total vorstellen, haben mir die Lehrer auch so rückgemeldet. Was mich absolut schockiert hat, war die Stimmung im Lehrerzimmer. Da war bei der Hälfte der Leute so eine Weltuntergangsstimmung. Bin ich gar nicht mit klargekommen. Das war mir alles viel zu negativ dafür, dass ich den Job immer noch einen geilen Job finde. Da habe ich gesagt, hey, ich muss das jetzt noch einmal versuchen, einen Anlauf Richtung Sportjournalismus nehmen. Und zum Glück wo auch immer auf einer Party, Sebi Benesch, vielleicht kennt ihr den einen oder andere, macht zum Beispiel bei Amazon bei der Champions League die Interviews.
Was der Benesch?
Genau. Der hat mir dann gesagt, ey, komm doch zu M495. Da bin ich auch. Da sind ganz viele Leute wie du, die am liebsten irgendwie Fußballkommentator wären oder sowas.
Okay, das wusstest du dann da schon für dich, dass du da Bock drauf hättest?
Das war für mich echt so ein Erweckungserlebnis, weil ich wusste das schon lange. Ich wusste, es gibt ich muss es jetzt einmal erzählen. Ich habe ich habe gesucht, was ist denn der Weg? Wie kommt man denn da rein? Keine Ahnung gehabt. Dann habe ich meine Mutter gefragt und die relativ einsilbige Antwort war, ja, wenn du Journalist werden willst, musst du Germanistik studieren. Was Eltern sagen, ist Gesetz, habe ich erstmal nicht weiter hinterfragt. Dann habe ich gesagt, ja, Germanistik werde ich auf gar keinen Fall studieren, bin ich raus. Dann habe ich sie Jahre später mal gefragt, wie sie eigentlich darauf kam.
Ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Sportjournalisten, die Germanistik studiert haben.
Mutter, nimm es mir nicht übel, falls du das hörst. Das war natürlich kompletter Bullshit. Sie ist einfach davon ausgegangen, ja, sie hat an schreibende Presse gedacht. Ja. Da muss man ja orthografisch sicher sein. Wenn man spricht, muss man redegewandt. Alles völliger Quatsch. Und zum Glück, dann habe ich diesen Weg zur M495 aufgezeigt bekommen. Und dann war ich da ungelogen. Meine Eltern haben da schon ganz schön drunter gelitten, dass sie gemerkt haben, der Junge weiß irgendwie nicht so ganz, wo er landen soll, obwohl das Abi jetzt so ein, zwei Jahre her ist und das Jahr bei der Bundeswehr hat auch nicht viel im Hirn weitergebracht. Und dann bin ich 2011 zur M495 mit 21. Ich war da 3 oder 4 Wochen und dann wusste ich, ist mir auch völlig egal, dass alle sagen, ja, Fernsehen ist ja schwierig und Sport, irgendwas mit Medien. Was. Ich habe noch nie sowas gespürt, wo ich dachte, ey, das ist alles, was ich machen will. Das fühlt sich alles gar nicht wie Arbeit an. Da bin ich mit meiner neugierigen Art richtig. Da muss man mit Leuten reden. Da kann man sich über Sport austauschen. Das war sofort. Das hat null gedauert. Ich war da 3, 4 Wochen da und wusste sofort, das werde ich machen den Rest meines Lebens.
Das ist heute noch so, gell? Also zumindest in großen Teilen, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt für dich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Manchmal, es gibt schon Ausnahmen. Ich will es jetzt auch nicht zu hart glorifizieren, weil ich sag dir schon, die letzten 2 Jahre war ich ja wieder zurück im Football. Und so einen 50-Mann-Kader im Football durchzuarbeiten, das mache ich bei den ersten 10, 15 Spielern auch noch mit Elan. Und irgendwann ist es einfach echt nur noch brettharte Arbeit, die du halt machen musst.
Ja.
Also ich fühle mich sonst nicht
also
wohl.
Die Leute,
ich muss das machen.
Man muss sie an der Hand nehmen, finde ich. Es geht um die Vorbereitung. Ja?
Ja, genau, die Vorbereitung auf ein Spiel. Und das ist für mich die Basis. Das ist das, was im Handball halt so geil ist. Da, du kennst das auch über die Jahre, man kennt die Spieler. Ich muss mir jetzt nicht mehr ein Video anschauen und überlegen, wer ist denn dieser Gisli Christiansson? Das weiß ich jetzt. Ich habe sogar das Glück, mal ein Wort mit ihm zu wechseln und zu wissen, was ihn so umtreibt und wie es ihm geht und so. Da war ja Hand aufs Herz auch eine ganz große Nummer für mich, mit der Handballszene so wirklich, wirklich in Kontakt zu kommen. Mhm. Aber ich sehe es, also es ist ein wahnsinnig privilegierter Job. Es gibt eine einzige Sache, die mich jetzt gar nicht so umtreibt, aber die ich einfach unterschätzt habe. Das klingt immer so romantisch, das Hobby zum Beruf zu machen. Was ich nie bedacht habe, ist, du verlierst halt dein größtes Hobby. Weil das geht halt vorbei. Ich kann kein Handballspiel so richtig mit freiem Kopf gucken. Ich gucke es auch immer ein bisschen mit meinem Arbeitskopf. Mhm. Und das ist gar nichts, was ich schlimm finde, nur da habe ich gemerkt, ah krass, so, das ist so für mich persönlich die eine kleine Kehrseite der Medaille, die es auch gibt.
Das quasi, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, hast kein Hobby mehr, jetzt brauchst du ein anderes Hobby.
So ist es im Endeffekt.
Jetzt müssen wir also ein Hobby für dich.
Ja, jetzt habe ich endlich wieder Zeit. Die letzten 2 Jahre hatte ich gar keine Zeit für ein Hobby, aber jetzt Hobbyhorsing vielleicht zum Beispiel.
Heißt das
nicht so? Ich habe mir schon gedacht, dass du das nicht kennst. Hast du das noch nie gesehen? Es gibt so Leute, die auf so einem, wie hieß denn das früher, wie so ein Besenstiel, wo ein Pferdekopf vorne dran ist. Und dann laufen die da so Parcours entlang mit. Das ist Hobbyhorsing, soweit ich weiß.
Und da hast du jetzt drüber nachgedacht, ob das was für...
Kam mir jetzt gerade so, weil wir im Begriff Hobby waren. Ein völliger Schwachsinn. Worüber wollten wir sprechen?
Was ich tatsächlich nicht abgespeichert hatte, ist, dass du bei der Bundeswehr warst.
Ja. Ja, das... Ich will das jetzt auch nicht
zu sehr... Was war das für ein Erlebnis?
Also erstmal hart. Die ersten 3 Monate waren bretthart, aber für mich auch echt gut.
Weißt du, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Früh aufzustehen,
ja.
Autorität,
boah.
Ganz klare Struktur, körperliche Anstrengung. Ja. Das bringe ich jetzt mit dir jetzt noch nicht unmittelbar in Verbindung.
Hat mir echt gut getan. Hat auch alles nicht zu mir gepasst. Ich habe auch... Alter, die ersten 2 Wochen, ich wurde nur angeschrien. Das war... Die schlimmste Geschichte war, ich war eh schon sehr angezählt.
Kommst du deswegen mit Buschi so gut aus?
Der Generalmajor Busch, das ist doch eine... Ja, genau. Der war eigentlich wie mein Feldwebel damals. Feldwebel Walter.
Das ist ein neues Bild. Ich glaube, die Leute wissen, wovon wir sprechen. Ich meine, du hast ja mit Frank Buschmann, den kennt ja nun auch wahrlich jeder, auch schon eine ganze Menge Zeugs zusammen gemacht. Und insbesondere auch ein Podcast. Ja.
Und vor allem, Götze hat es hautnah manchmal miterlebt, wenn Buschi der Meinung ist, dass ich irgendeine Entscheidung mal wieder nicht richtig getroffen oder die Überlegung allein dahin nicht absolut stringent ist, dann wird da direkt weggeledert. Ach ja. Ja, Bundeswehr, ich sage dir, was das Schöne dort war. Das ist wirklich, das ist auch noch krasser, als ich es jemals in der Handballmannschaft oder so erlebt habe. Du bist da in dieser Grundausbildung, du gehst wirklich durch dick und dünn zusammen. Ich habe mit diesen Jungs auf meiner Stube, mit diesen 7, 8, eine Bindung aufgebaut. Das ist sonst nicht möglich in 3 Monaten. Das ist jetzt, heißt jetzt nicht, da ist keiner von einem Freund fürs Leben geworden, aber du... Diese Kameradschaft, ich kann es schwer beschreiben, es war wirklich krass.
Das hat es dann auch tatsächlich gegeben.
Ja, wirklich.
Ich war nicht beim Bund, deswegen.
Das war ganz extrem, das war ganz toll. Ich habe mir halt so am Anfang ein paar Ausritte geleistet. Es gibt, bei der Bundeswehr hat alles Abkürzungen. Das muss man wissen, obwohl sie unendlich viel Zeit haben, weil so viel zu arbeiten ist da in der Regel nicht, wenn man mit der Grundausbildung fertig ist. Alles hat eine Abkürzung. Es gibt das Mannschaftsheim, das muss man sich vorstellen, wie ein Restaurant innerhalb der Kaserne. Und es heißt Mannschaftsheim, weil die unteren Dienstgrade sind die sogenannten Mannschaftler. Wird abgekürzt Mannheim. War mir nicht bewusst. Wir durften das erste Mal in dieses Mannschaftsheim. Wir mussten danach abends um 10 nochmal antreten. Wer kommt zu spät zum Antreten, weil er sich wieder irgendwie verstrubbelt hat? Ich weiß nicht mehr warum. Schütze Schmidt-Sommerfeld, wie es damals hieß. Kriege ich natürlich
Schütze Schmidt-Sommerfeld.
Ja. Dann kriege ich natürlich erstmal wieder einen Anpfiff. Dann der Feldwebel, müsst ihr euch wirklich vorstellen, so ein 2-Meter-Mann, komplett durchtrainiert, Glatzkopf, richtig Zug drauf. Schreit mich da an, Schmidt-Sommerfeld, Sie waren doch gerade in Mannheim. Ich so, was? In Mannheim? Sommerfeld, Sie kommen doch gerade aus Mannheim. Was? Ich war noch nie in Mannheim. Dann guckt er mich so an und ist völlig fassungslos und sagt so, das gibt's doch nicht. Sie waren doch gerade mit den anderen in Mannheim. Ich so, ich war in Mannheim vielleicht mal durchgefahren. Keine Ahnung, war ich noch nie. Und dann, ich will jetzt nicht rumschreien, dann schreit er auch von Schmidt, Sommerfeld, Sie wollen mich doch verarschen, Sie kommen doch gerade aus dem Mannschaftsheim. Ach so, aus dem Mannschaftsheim, ja, da war ich gerade. Der hat es mir natürlich nicht geglaubt, dass ich nicht gecheckt habe. Die komplette 60-Mann-Kompanie hat sich natürlich beömmelt, weil jeder dachte, ich will den veräppeln. Aber nein, ich war einfach nur durch. Da hast du jede Nacht nur 4, 5 Stunden geschlafen. Du wurdest den ganzen Tag angeschrien. Ich habe nichts mehr gecheckt. Aber die 2 Wochen waren sehr lehrreich. Dann habe ich mich zusammengerissen. Dann war auch alles okay. Und dann war Grundausbildung auch bei minus 10 Grad draußen im Wald campen. All sowas mussten wir dann halt machen in Murnau Richtung Alpenvorland. Das war absolut irre. Das war aber der coole Teil. Und der Teil, und das kann ich leider nicht anders sagen, danach 6 Monate Stammeinheit heißt es, da habe ich einfach gar nichts gemacht. Das ist einfach so.
Zeit totgeschlagen.
Ja, brutal. Ich habe da eine Stunde die Woche hatten wir was zu tun. Eine Stunde die Woche, mehr war das wirklich nicht. Und das hat mich echt ein bisschen an den Rand gebracht.
Klingt ein bisschen stumpfsinnig.
Ja, völlig, ey. Und da tue ich mich dann auch schwer, wenn es dann heißt, hier, du hast deinen Dienst am Volk getan. Nee, den Dienst am Volk machen, ehrlich gesagt, jetzt nicht im Kriegsfall und die Leute, die in den Einsatz gehen, ne, versteht mich nicht falsch, aber das hatte damit gar nichts mehr zu tun. Da tun die Leute, die Zivi machen, aber deutlich mehr für die Gesellschaft. Mhm.
2015 war das kann man als Schicksalsjahr bezeichnen, oder? Da war doch dieses komische Casting.
Ja.
Lass mich ran.
Ja.
Hashtag lass mich ran.
Ja.
Schmizo, ich meine, ganz klar, das ist ja die Plattform RAN-NFL, wo du zum ersten Mal einem breiteren Publikum aufgefallen bist.
Absolut.
Wie ist das zustande gekommen?
Der Traum hat sich schon irgendwie so konkretisiert, dass die Rückmeldung immer war, wo ich so meine ersten Live-Sachen im Radio gemacht habe, dass ich irgendwie dieses, ich nenne es jetzt mal das Live-Gehen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir das damals genannt haben, aber die Rückmeldung war immer, wo auch immer, bei M495 schon, dann war ich ja mal ein bisschen beim Bayerischen Rundfunk und so, da war immer die Rückmeldung, Alter, ja, das passt so, also bleib dran, Fußballkommentator, Fußballreporter, das ist einfach dein Ding. Das merkt man einfach irgendwie, dass du in diesem Live-Ding, in diesen Emotionen aufgehst.
Emotional nah dran zu sein,
ja, genau,
mitzugehen.
So, ja, genau, genau. Was ja auch bei mir, also das geht ja sicher auch vielen auf den Keks, die es im Handball gerne ruhiger hätten, aber so, da kann ich nicht aus meiner Haut. Da waren die Rückmeldungen einfach zum Glück immer sehr positiv. Das bestärkt einen dann ja auch. Und dann, ich war 2014 schon mal bei einem Casting von Sky. Da bin ich, glaube ich, irgendwie unter die letzten 10, aber nicht so in die End-End-Auswahl gekommen. Aber dann hast du schon mal von, finde ich, dem, also der Laden, der mir immer vorgeschwebt ist damals, als mein Traumarbeitgeber Sky, hast du schon mal die Rückmeldung, okay, sogar die finden dich jetzt nicht komplett Banane. Mhm. Und dann ein Jahr später war RAN NFL und das war natürlich das Beste, was in meinem Leben beruflich passieren konnte. Das war unfassbar, weil dass diese Tür da aufgegangen ist, dass die dann da wirklich den 14-jährigen Jungen aus der Kinderschokoladenwerbung hingesetzt haben und dass aber auch die Leute...
Du warst tatsächlich erst 14 da, stimmt's?
Da war ich,
jetzt können wir es auflösen.
Im Kopf war ich wirklich erst 14 und optisch war ich sogar noch 2 Jahre jünger. Das ist so ein Glück, das kann man auch nicht, das ist aber auch immer ganz unfair, wenn andere Leute mich fragen, ey, ich würde auch gern und was muss ich, da kann ich auch nichts anderes sagen. Ich war ready, das ist der Teil, den ich gemacht habe, ich glaube, ich war sehr bereit, so bereit, wie man als 25-Jähriger sein kann für so eine Chance, aber dass du die überhaupt kriegst auf der Bühne, dass dieses ganze Konstrukt RAN NFL mit Buschi als Zugpferd so überragend funktioniert und dann dass dann noch diese Football-Community aber von Tag 1 zum Glück eben nicht sagt, das ist nämlich was mich in unserem Sport wahnsinnig aufregt, das will ich erst mal sehen, da der Jungspund oder von dem gefällt mir die Nase nicht. Nein, die haben mich, das werde ich allen, die das damals miterlebt haben, niemals vergessen, die haben mich alle in ihr Herz geschlossen, so pathetisch wie das klingt und mir alle meine Fehler, da war ich ja kein fertiger Kommentator, da war ich ein absoluter Newbie, dass sie mir das alles verziehen haben, aber gesehen haben, dass ich das so gut mache, wie ich es halt kann und mit meinem Herzen dabei bin, das war ein unfassbares Glück. Das war auch ein Glück, was, glaube ich, ganz wenige haben. Ich kenne kaum einen, der so ein wegweisendes Ding hatte wie ich.
Also ist doch völlig klar, und das gilt jetzt nicht nur für Wege im Sportjournalismus, im Medienbereich, sondern grundsätzlich, du musst halt auch an den entscheidenden, also an den Schlüsselstellen, brauchst du Leute, die dich supporten.
Ja, die haben mich ja wirklich... Also
wer war das in dem Fall?
Also in der RAN-Redaktion, allen voran...
Grundsätzlich, dass du überhaupt auf dieses Gleis gekommen bist. Wer war da für dich? Wer waren da deine ersten Förderer? Wer war da entscheidend?
Damalige Freundin, jetzt Ex-Frau, die hat mich schon hart immer supportet. Die habe ich ja auch kennengelernt bei M495, bei dem Radiosender Helena. Die hat mich schon auch immer unglaublich gepusht und war immer von jedem nächsten Schritt total begeistert, den ich da gehen konnte. Die hat mir echt unfassbar den Rücken freigehalten und geholfen. Mein bester Kumpel aus der Zeit, Alex Klich, der selber auch inzwischen Fußballkommentator ist, dem habe ich so viel über diese ganzen Themen geredet. Also das waren so die aus dem M94-5-Kreis, wo ganz viel hängen geblieben ist.
Und es muss ja auch innerhalb der Medien Leute gegeben haben, die irgendwas in dir gesehen haben und die dir zu dieser Chance verholfen haben.
Ja, also Alex Rösner als der damalige RAN-Chef, es ist am Ende halt immer der oberste Chef, der das höchste Risiko hat. Also wenn es völlig in die Hose gegangen wäre, dann hätten ihm alle gesagt, bist du eigentlich doof? Der den 25-Jährigen, der noch nichts gemacht hat, was soll denn das? Der hat mich komplett machen lassen, wer mega wichtig zusammen mit Alex war. Der Alex, du kennst ihn ja auch gut, der ist einfach so gut mit Menschen, so, das hilft dir ja auch. Das ist ja jetzt kein Chef, der sagt, so, du darfst jetzt mal, aber jetzt hör mal zu. Nein, das ist ein Chef, der dich in den Arm nimmt und der dir positives Feedback gibt. Wer für mich auf dem Ohr in den ersten RAN NFL-Sendungen absolut unbezahlbar war Tim Neuss, Timbo. Also die Medienleute werden, ich weiß nicht, ob die Handballfans, das wäre alles nicht so smooth gegangen ohne den. Der hat einfach dieses absolut ultimative Sendungsmacher-Gen. Der führt dich da so gut durch, du fühlst dich so aufgehoben, der ist so gut in seinen Ansagen, der hat mich so gut an die Hand genommen, es hat unfassbar geholfen. Jan Stecker war ja der Experte an meiner Seite. Das hat natürlich auch brutal geholfen. Stecko, Der macht sich ja gar keine Platte, der ist so lange im Fernsehen, der hat alles gesehen. Das war super hilfreich und dann natürlich ganz schnell Buschi, dem das einfach gefallen hat, dass er da, was weiß ich, den seinen verlorenen Sohn vielleicht in mir sieht oder keine Ahnung, oder einen, der zumindest ähnlich einen an der Waffel hat, was den Sport angeht, wie er. Und der hat mir natürlich, das ist ja unbezahlbar. Also wenn jemand, zu dem du seit 15 Jahren, seit du ihn kennst, aufguckst, wenn der sich dir annimmt und dir mal grob, der hat mir jetzt nie Einzelfeedback, das hast du da nicht. Der hat immer so im großen Ganzen. Denk mal daran, ey, gerade bist du sehr in deiner Taktikschwurbelei. Guck mal wieder, dass du für eine Masse kommentierst. Da war Buschi unschätzbar hilfreich.
Schon lustig, geil. Wie groß ist der Altersunterschied? 25?
60, 70 Jahre, ich weiß es jetzt gar nicht genau.
25 Jahre, das Spiel mache ich nicht mit. Also auch das ist wieder natürlich ein Insider, den wahrscheinlich alle auf der Pfanne haben werden. Ja.
Ich bin 35, Buschi ist ja jetzt genau 60.
Die übliche Frotzelei zwischen dem Herrn Buschmann und Schmidt Sommerfeld. Ich sage euch was, wie oft ich das miterlebt habe, alleine schon im Vorfeld dieser Bundesliga-Konferenzen bei Sky, was sich da für Szenen abspielen, da könnte man so eine Reality-Soap drehen. Aber
dieser, ich sag's dir wirklich,
du hast ihn da kennengelernt 2015 bei Rade NFL und ihr habt ja jetzt, also es ist jetzt 10 Jahre, es kommt einem ja, ich meine, wenn man die Medien ein bisschen verfolgt, es kommt einem ja fast so vor, als wärt ihr immer schon irgendwie als Duo aufgetreten.
also
danach auch in eurem gemeinsamen Podcast.
Also Lauschangriff.
Lauschangriff,
also jetzt, ist jetzt voll
auf dem Schlauch. Ja. Ihr habt ja auch immer da Spezialreihen gemacht vor Ort bei großen Veranstaltungen.
Ja.
Jetzt seit 2017 dann eben auch zusammen bei Sky, also gemeinsam quasi von Sat1 auch rübergegangen
zu
Sky. Also quasi jetzt 10 Jahre durchgehend.
Ja, ich meine,
das ging ja so weit, dass die Zeitung mit den 4 großen Lettern, wie hat sie getitelt?
Der NFL aus für Buschi-Kumpel oder irgendwie so.
Du bist der Buschi-Kumpel.
Also
für deinen Namen hat es noch nicht gereicht, aber du bist auf einem guten Weg.
Das ist völlig, das beschreibt ja auch.
Also du siehst, die Assoziation ist sagen wir mal, medial.
Also zumindest, da würde ich nochmal einschränken.
Buschi.
Ich glaube, das ist schon genau diese eine Zeitung, die das genau so machen würde. Da sind sie, das kann man lieben oder hassen, da sind sie einfach brillant und die wissen halt, was. Das ist einfach. Ich wäre da, auf sowas kommst du ja normal gar nicht. Aber Buschi zieht bei denen immer gut. Der Buschi fasziniert die Leute halt. Und dann haben sie ja noch, Buschi-Kumpel, wer ist das jetzt? Und wenn sie nur meinen Namen schreiben, dann kriegst du nur die, die sich irgendwie auch für mich interessieren. So kriegst du ja beide Welten. Also. Das war echt zum Schießen komisch. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Buschi gibt es natürlich schon 100 Jahre lang für sich selber als riesen Medienfigur. Bei mir ist es in der Tat so, ich hing immer so nah an ihm dran und das war für mich auch immer total fein, weil, wie gesagt, ich liebe den Mann von Tag 1. Der ist für mich beruflich das größte Glück, was mir je passiert ist,
dass der
mir so viel geholfen hat.
Stell dir mal ganz kurz deinen Weg vor, ohne die Begegnung mit Buschi.
Ja.
Hätte der genauso laufen können?
Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, es ist, also man muss ja schon mal sagen, zu Sky geholt hat mich ja nicht Buschi. Das kann er ja gar nicht entscheiden, sondern ich hatte das Glück, dass Carsten Schmidt, der damalige Sky-Chef, hat auch viel ran NFL geguckt und fand dieses Format irgendwie cool und die Leute cool. Und dann hat er halt gesagt, einen jungen Kommentator bei Sky wäre auch gut, könnten wir gebrauchen, den hätte ich gerne dabei. Das war mein Riesenglück, dass Carsten Schmidt da war ich ja auch noch, da war ich 27, da war ich ja auch noch unfassbar jung, dass der da auch was drin gesehen hat. Und ich weiß, dass er
Carsten
dann auch...
Carsten Schmidt war damals Chef von Sky.
Genau, das war der damalige CEO. Ganz außergewöhnlich aber, weil der nicht irgendwie aus der Finanzschiene, wo ja viele CEOs herkommen, sondern er kam wirklich aus der sportjournalistischen Schiene, was damals, glaube ich, ein riesen Glück für Sky war, da jemanden zu haben, der so interessiert ist. Jetzt guckt er ganz groß auf die... Na, wir haben ja auch ein paar Minuten Pause gemacht, aber wir sind schon lange. Ne? Oh Gott, ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube schon, dass... also Carsten Schmidt hat Buschi damals gefragt nach mir, aber ich glaube jetzt nicht, dass er den gefragt hat. Sag mal, kann der vernünftig kommentieren? Da hat er ja sein eigenes Bild. Aber nee, vielleicht hat er mal gefragt.
Das meinte ich auch nicht, Schmizo. Aber ihr habt ja so viele gemeinsame Projekte auch gemacht, ja, die, die eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit hatten. Nein, natürlich.
Also, ich kann es
über euch als Duo. Ja. Und da ist es natürlich, eigentlich ist die Frage auch irgendwo Blödsinn, ist mir schon klar.
Nein, ich weiß aber,
worauf, aber du weißt, worauf ich hinaus
will. Ich könnte das jetzt nicht in Prozent bemessen. Ich kann dir nur ganz sicher sagen, und das fände ich auch nicht in Ordnung, das anders darzustellen. Das ist übrigens genauso wie, ich hatte riesen Rückhalt immer von meinen Eltern von Anfang an, auch wenn sie den Weg kritisch beäugt haben, aber die waren immer für mich da an den entscheidenden Stellen. Das war ein Privileg. Und ich kann dir nicht sagen, mir ging es jetzt, ich hätte 20% weniger Aufträge ohne Buschi oder so, aber definitiv wäre mein Weg nicht in allen Bereichen, weil ich öffentlich irgendwie an ihm dranhing, aber auch wie er sich um mich gekümmert hat, was er mir alles an Ratschlägen gegeben hat. Mein Weg wäre nicht so schnell, so groß, so gut sozusagen geworden, wie er jetzt ist, sondern da wäre ich langsamer vorangekommen. Mhm. Das ist völlig, völlig klar.
Und jetzt wollt ihr also ab der nächsten Saison gemeinsam Fußballspiele am Freitagabend für Sky kommentieren?
Naja, da ist Alex Rösner auf mich zugekommen, hat gesagt, ich würde gerne den Buschi irgendwie halten, aber ich brauche jemanden, der auf ihn aufpasst. Würdest du das tun? Ich habe gesagt, selbstverständlich. Ich bin doch da für die Älteren in der Gesellschaft.
Jetzt könnte es ja sein, dass irgendjemand diesen Schmarrn glaubt, den du da gerade erzählst.
Nein,
na, das Idee, ist ja wirklich... Die Idee ist eine andere... Also war ist ja falsch, weil es kommt ja erst noch. Die Idee ist eine andere. Ich finde das echt ganz schön spannend. Was habt ihr da vor? Es ist ja überhaupt nicht üblich, dass zwei Kommentatoren, wir haben ja normalerweise, wenn überhaupt, das Setting Kommentator und Experte.
Ja, ich versuche es mal so zu umschreiben. Ich glaube, man muss sich die Mischung vorstellen. Vielleicht ist es genau die Mitte. Vielleicht ist es auch irgendwann 80% das, 20% das. Stellt euch einen normalen Fußball-Doppelkommentar, Kommentator plus Experte oder das, was auch alle aus dem Handball ja inzwischen kennen, vor. Und dann stellt euch vor, wie zwei Leute, die sich gut verstehen, auf der Couch sitzen und ein Spiel gucken oder auch im Stadion natürlich und über so ein Spiel diskutieren. Und das eher so sprechdenkend ist, finde ich, so ein schönes Wort, zusammen erleben und das ausdiskutieren. Das sind die zwei Extrempole. Und irgendwo in diesem Kosmos werden wir uns bewegen. Da muss sich keiner Sorgen machen, wo es, glaube ich, durchaus ein paar gibt, die sagen, das wird eine riesen Comedy-Veranstaltung. Nein, wir werden zusammen ein Fußballspiel begleiten. Und wie sehr das eher die Art, zwei Kumpel sitzen im Stadion wird und wie sehr das eher die Art dann doch eines Doppelkommentars, außer dann ist natürlich von uns nie die klassische Aufteilung, der eine kommentiert, der andere expertiert, geben wird, sondern es immer ein Gemisch sein wird. Das ist so ein Korridor, da haben wir schon ein paar Gespräche geführt, auch im Sky-Universum und untereinander ganz viel. Da müssen wir uns einfach rantasten. Es gibt keine Blaupause. Das werden wir jetzt erstmal, so dumm wie es klingt, versuchen, Trial and Error, und dann gucken, uns immer wieder selbst reflektieren und reinhören, was die Fans sagen, vor allem auch, was die Sky-Redaktion so sagt, wo wir auf einem guten Weg sind und wo man vielleicht ein bisschen anders abbiegen sollte.
Ich bin da jedenfalls sehr gespannt und es kann dich nicht wundern, dass sich Frank Buschmann auch gemeldet hat.
Moin, ihr zwei Handball-Experten. Ihr werdet nicht glauben, von wo diese Sprachnachricht kommt. Vuvuru, Emihaus, Sidonia, Chalkidiki, Griechenland, Paradies. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ja, Schmiso, jetzt sitzt du da und der Götzi hat mir erzählt, er will tatsächlich auch ein bisschen über dich und deinen beruflichen Werdegang sprechen. Ja, was soll ich dazu sagen?
Desaster.
Katastrophe, würde Theo an dieser Stelle sagen, unser Gastgeber hier immer. Wenn ich aber ehrlich bin, ist es hier viel zu schön, als dass ich jetzt im Schimpfmodus bin. Talentierter junger Kollege, natürlich noch Luft nach oben, aber ganz sicher einer der aufstrebenden Sportkommentatoren im deutschen Fernsehen. Es tut mir fast ein bisschen weh, das so sagen zu müssen. Götzi, ich weiß, du versuchst auch immer, ihn auf dem Boden zu halten, aber man muss da ja manchmal ein bisschen aufpassen. Aber wer, wenn nicht ich, sollte das verstehen. Ne? Ansonsten kann ich nur sagen, privat kriegen wir den auch noch hin. Das ist ja nicht immer einfach, wenn der Lachsack loslegt und platzt. Vor allem, wenn er selbst einen Witz gemacht hat.
Ja.
Aber auch privat, glaube ich, sagen zu können, ist er ein guter Junge. Sag mal, was ganz anderes, wenn ich euch schon mal dran habe hier. Ihr spielt doch beide bestimmt eine Rolle bei den großen Handballturnieren, die jetzt an Dein und ProSiebenSat.1 gegangen sind. Hättet ihr da nicht noch einen Job für mich? Ich meine, ich will ja noch ein paar Mal hier nach Griechenland. Das kostet ja alles Geld. Könnt ihr da vielleicht eventuell irgendwas für mich machen? Entweder beim linearen Fernsehen oder beim Streaming. Das wäre sehr, sehr lieb von euch. Was das mit Schmiso zu tun hat? Nix! Das ist auch mal ganz gut. Tschüss!
Also, was soll man dazu sagen? Weißt du, das ist, sorry. Man fragt Frank Buschmann oder bittet Frank Buschmann um eine Sprachnachricht zu über Schmiso. Und was wird daraus am Ende?
Ein Bewerbungsgespräch
für ihn selbst.
Ja, also erstmal Buschi, vielen Dank. Zweitens, alles, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern, dass du da eine Rolle spielst, werde ich auf jeden Fall tun. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß ja auch nicht, ob das manche gar nicht verstehen, weil die Buschi und mich im Duo nicht kennen. Das fände ich ehrlich gesagt mega geil. Ich hoffe, er meint es ein bisschen ernst. Manchmal habe ich so ein bisschen die Hoffnung. Das fände ich ganz, ganz großartig, wenn wir Buschi nochmal als Leuchtturm für... Er findet Handball ja geil. Dem hat das unendlich Spaß gemacht, wo wir da bei der Heim-EM immer vorm Mannschaftshotel saßen. Dann kamen die Jungs noch zu uns.
Podcast.
Ey, da war der so begeistert, wie man mit den Jungs reden kann. All das, was ihn ja oft so nervt, dass das im Fußball alles immer so viel schwieriger wird. Gar nicht vorwurfsvoll. Der Fußball ist halt einfach ein unfassbares Brimborium inzwischen, wo weise ausgewählt wird, welche Zeit man investiert für welche Medien. Das wäre geil. Und ja, was soll ich sagen? Der ist, das ist einfach, das haben, glaube ich, wenige Leute, dass man so einen Förderer, so einen Freund findet in der Branche, obwohl man alterstechnisch so weit auseinander ist, obwohl er manchmal wirklich an meiner strubbeligen Art verzweifelt. Das ist wirklich eine der besten Sachen, die mir passiert ist in meinem beruflichen Leben.
Ich kann es bezeugen, du musst dafür auch einen Preis bezahlen. Du musst ja auch ganz schön was einstecken von ihm. Ja,
wenn er
sich in Rage redet.
Das ist immer ganz erstaunlich, weil...
Wobei, es ist ja alles auf einer humoristischen Ebene.
Total, ja? Aber ich glaube, es gibt schon ja manchmal Leute, die sagen, sag mal, ist der, wieso, doof gesagt, wieso lässt du dir das eigentlich gefallen? Was erzählt er denn dann? Bei mir kommt, also erstens mal, es ist ja alles spaßig gemeint und das zweite ist ja auch, ich glaube, bei mir kommt das gar nicht so an, weil ich dem aus tiefstem Herzen so sehr mag, dass das wirft mich keine Sekunde aus der Bahn, auch wenn er mal wirklich was sagt, wo er sagt, also da liegst du komplett daneben, das ist Quatsch, das nehme ich dem null übel, weil ich weiß, dass das am langen Ende immer absolut gut mit mir meint und ein überragender Mensch einfach ist.
Jetzt hast du also deine 10 Jahre vollgemacht im Sportreporter-Business, quasi seit 2005 dabei bei RAN.
Ja, das Football. Kann man glaube ich so sagen. Ich habe davor schon kleine Sachen gemacht, aber ich würde auch sagen, der eigentliche Startpunkt,
also voll, dass
ich damit
also
auch mein...
voll und hauptberuflich?
Ja, genau. Davor war ich ja, 2015 habe ich auch mein Studium abgeschlossen und davor war es ja eher der Weg dahin.
Ja. Und dann haben dich ja viele sicher schon gefragt, wie denn das ist mit den Schwerpunkten. Ich meine, jetzt hast du ja jahrelang 3 Sportarten sehr intensiv betreut. Fußball bei Sky, Football zunächst früher bei RAN, jetzt die letzten beiden Jahre bei RTL. Handball seit 2017 erst bei Sky, mittlerweile bei Dein. Das war ein ganz schönes Brett, oder?
Ja, es war hart.
Mann. Und da sind wir wieder bei dem, was ich gerade schon gesagt habe. Also gerade war es humorig gemeint bei Buschi, aber es hat halt auch alles seinen Preis.
Total, total. Also wirklich, es waren 2 unfassbar schöne Jahre und das ist, damit das ja nicht falsch rüberkommt, weil je mehr man sich davon entfernt, desto mehr habe ich manchmal das Gefühl, sagt man immer ja. Und das ist ja auch, da ist man dann auch schnell so im Rechtfertigungsmodus, weil natürlich viele sagen, was, du machst keinen Football mehr.
Also für alle die es noch nicht mitbekommen haben, du hast den Super Bowl noch gemacht, jetzt in diesem Jahr?
Genau.
Der war wo?
Genau.
In New Orleans. New Orleans, genau. So, und du hast dich jetzt entschieden, Schluss zu machen mit Football bei RTL und dich auf Handball und Fußball zu konzentrieren.
Genau. Ich habe damals...
Das hast du ja nicht ganz aus dem hohlen Bauch rausgemacht.
Ne? Nee, das war ein längerer Prozess, dass die Entscheidung kommen muss. Ehrlich gesagt, ich habe damals für 2 Jahre unterschrieben bei allen dreien, sowohl bei Sky als auch bei RTL als auch bei Dein. Und ehrlich gesagt, dass Fußball weitergeht, wenn Sky Bock hat, mit mir weiterzumachen, was ja auch erstmal, wir mussten erstmal ewig die Rechte abwarten, ne? Dann war die Konferenz weg und trotzdem, gerade jetzt mit dieser neuen Idee von Alex, diese Freitagsspiele so zu machen und auch die Gespräche mit den Chefs da, das war sofort klar, Fußball, das wird bleiben, da gibt es für mich auch noch so viel zu entdecken. Und da muss ich schon ehrlich sagen, ich bin schon auch mal auf die Reise gegangen, habe überlegt, wie das denn so wäre, wenn halt Handball nicht mehr wäre, weil es von außen, glaube ich, auch alle, das haben, glaube ich, 8 von 10 Leuten erwartet, dass ich halt Football weitermache und dann der Handball halt einfach das nicht mehr reinpasst, weil die Entscheidung ist schon, ich habe das jetzt 2 Jahre so gemacht und ich weiß aber ungefähr seit einem Jahr, dass es auf das zu 3 war zu viel. Es war wunderschön, was ich alles machen durfte, aber ich hatte einfach gar kein Privatleben mehr. Das war wirklich hart und das war zu viel und dann habe ich ja auch noch, du wirst den Sachen ja auch irgendwann nicht mehr gerecht, wenn du dich nicht selber völlig aufgibst. Und ich habe mein Privatleben wirklich so hart wie es ging quasi komplett aufgegeben und deswegen glaube ich, konnte ich den Sachen schon immer noch gerecht werden, aber auch in einem Level, wo ich sage, das geht schon auch, ich glaube, ich habe mir nie jetzt krass was zu Schulden kommen lassen, weil ich völlig neben der Spur war, aber so, dass ich sage, nee, bei dem Privileg, was ich habe, wie viele geile Sachen ich machen darf, die haben es verdient, alle, dass ich mit voller Energie und ausgeruht und so da bin, dann war einfach klar, das muss jetzt so sein, dass ich nur noch 2 Sachen weitermachen kann. Fußball war sehr schnell klar, das wird weitergehen. Und dann bin ich auch mal in die Gedankenspiele reingegangen, wie das denn wäre, nicht mal beim Handball zu sein. Und es war am Ende einfach so, dass mir der Gedanke viel schwerer gefallen ist, als der Gedanke dann, ja, wie wäre es denn eigentlich, wenn der von außen betrachtet unlogische Schritt kommt, das Riesenflaggschiff RTL zu verlassen. Für mich war es dann am Ende nach ein paar Gesprächen erstaunlicherweise sogar ein relativ leichter. Und nach allem, was jetzt passiert ist, wenn ich allein jetzt nur wieder an dieses Wochenende denke, mit wem ich da sitzen und reden kann, wie ich in dieser Handballerwelt mich aufgenommen fühle, das ist ja gar nicht möglich, wenn du 8 Stunden über den Teich fliegen musst, um mal bei einem Spiel zu sein. Das war großartig, das hat sich nach ganz, das war ein Traum, das war ein Lebenstraum, das ist wirklich so, 2 Super Bowls zu machen, aber irgendwie das Daily Business, da fühle ich mich einfach im Handball so zu Hause, dass der Weg einfach so ging und der Support von deinseitig, von Christian Seifert und Co. immer so hundertprozentig da war. Es gab einfach keinen Grund daran zu zweifeln, dass ich weiter Handball machen sollte. Und überhaupt diese Gedanken nochmal, dass das zu Ende gehen konnte, das habe ich schon gemerkt. Das ging jetzt wahrscheinlich sehr hart, aber die waren schmerzhaft. Es war richtig schmerzhaft, sich zu denken, dass ich rausgehe aus dem Handball nach dieser Saison, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Und deswegen ist auch gut, dass es jetzt nicht so ist.
Zumal es dir auch in der Zukunft vermutlich nicht langweilig werden wird, denn du bist ja nicht nur Sportreporter, du bist ja auch noch Showmaster. Also ich zähle mal ganz kurz auf. Also ich kannte die Formate gar nicht alle. Die große ProSieben-Völkerballmeisterschaft, noch Fragen, einer schlägt sie alle, 99, Murmelmania. Habe ich irgendwas vergessen?
Das sind gerade meine aktuell, genau, da waren jetzt auch ein paar aus der Vergangenheit oder Völkerball gab es zum Beispiel, das war glaube ich 2016, das war mein allererster Ausflug in die Unterhaltung, gab es nur einmal. Ich habe echt auch ein paar sehr coole Unterhaltungssachen machen dürfen und meine aktuellen Formate sind gerade 99, was wir jetzt schon 6 Staffeln gemacht haben. Das Format liebe ich so sehr. Ich hoffe, das geht noch ewig weiter. Also das ist wirklich so, da bin ich ja so eine Mischung aus Kommentator, Spielleiter, in Teilen auch Moderator. Und das ist wirklich so, das ist nicht nur mein Baby, sondern das von ganz vielen. Aber das ist wirklich so eine Sendung, die ich als mein Baby sehe. So, das wäre für mich ganz, ganz hart, wenn das kann im Fernsehen ja immer passieren, wenn da Quoten mal nicht mehr stimmen würden und das nicht mehr weitergehen würde. Das sind immer 15 unfassbar intensive, aber geile Tage. Und Murmelmania läuft ja jetzt gerade und ich hoffe, wir haben quotenmäßig, darum geht es halt am Ende im Privatfernsehen, jetzt einen guten Sprung gemacht, sodass ich jetzt wieder Hoffnung habe, dass es weitergeht. Ich kann es natürlich nicht entscheiden. Murmelmania ist, das macht mir krass Spaß. Das ist insofern ein bisschen anders. Das gab es ja schon mal mit Buschi als Kommentator, als es noch bei RTL war. Jetzt ist es in Sat.1. Seitdem darf es ich machen, habe es jetzt auch 3 Staffeln gemacht. Das sind gerade meine 2 aktuellen Unterhaltungssachen. Das ist eine ganz andere Welt, wo ich auch mega, mega froh bin, dass ich von deren Teil sein darf, weil das nochmal ganz, ganz anders ist als Weißt du, beim Handball, wir hängen komplett an dem dran, was sie da machen. Warum, keine Ahnung, warum verstehen manche Leute nicht, warum ich Matthias Gitzel so feiere? Unser Beruf ist nur so geil, weil Menschen wie Matthias Gitzel so Handball spielen, wie sie Handball spielen. Wenn die alle Graupen wären, dann würde das keinen interessieren, würde das keinen Spaß machen, dann könnte ich mich nicht dafür begeistern. Ja, weißt du?
Die alte Grundregel, das Event macht den Kommentator.
So, und in dieser Unterhaltungswelt ist halt ganz interessant, da merkst du, das ist ein bisschen anders. Da denken sich kreative Köpfe was aus und dann kriegt das so ein Leben und du kriegst eine Interaktion mit 100 Menschen, die da jedes Jahr zu 99 kommen. Und das ist einfach, das ist ein absolutes Herzensprojekt. Das ist richtig, richtig geil. Ja,
aber weißt du, dann hast du darüber hinaus noch EA Sports, ja. FC, eingesprochen, als mit Jan Platte zusammen neue Stimme dieses Videogames. Unzählige Tage dort auch im Tonstudio das verbracht.
War brutal, ja.
So, einfach nur auch mal, um das Bild zu vervollständigen. Ich meine, von außen drauf geguckt ist es, mag der eine oder die andere auf die Idee kommen, es ist ein einziges Schweben von Highlight zu Highlight, aber ja, aber auch da sage ich, das hat ja alles seinen Preis. Also ich weiß, wovon ich rede, weil ich den Job selbst seit 25 Jahren mache. In anderen Facetten als du zum Teil, ne? Dieses ganze Show-Element, das kenne ich so nicht, aber es geht ja um die grundsätzliche Menge und Intensität vor allem auch bei dem, was wir da machen.
Das ist ein hochintensiver Job.
Und weil du es auch vorhin gesagt hast, diese Leichtigkeit, die dich ja auszeichnet, ja, die offenbar von Anfang an da war, dieses auch bei dir, dieses Empfinden, das ist ja gar keine Arbeit, das ist ja das reine Vergnügen, aber bis wohin geht es und wo fängt für dich dann auch wirklich sowas wie Stress und Belastung an? Wo ist da die Grenze? Kannst du das benennen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich ehrlich gesagt, das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache, die ich nochmal reflektieren müsste, was mir, also sozusagen, da muss man ja dann immer überlegen, ob man das vielleicht anders gestalten kann. Ich kann es ja gar nicht sagen, was da inhaltlich, bei mir war es, glaube ich, echt die schiere Masse. Also nur, um euch da draußen mal so einen Eindruck zu geben, wenn ihr euch ein, und das, ich will das auch gar nicht glorifizieren, sondern ich sage ja ganz klar, das war auch viel zu viel. Aber ich habe jetzt die letzten 2 Jahre in etwa war die Schlagzahl gleich und ich hatte dann auch noch wegen Olympia so eine relativ kurze Sommerpause, die mal ausgenommen, sagen wir mal, da hatte ich vielleicht mal so 2 Wochen zum Durchatmen. Man muss sich halt echt meinen Monat, wenn ich mal sage, der hat 30 Tage, so vom Gefühl her, ich bin es neulich mit meinem Kalender mal durchgegangen, das war wahrscheinlich so, dass ich von den 30 Tagen 8 bis 10 wirklich einen Sendetag hatte im Sinne von einem Handballspiel oder dann halt mal eine Unterhaltungssendung, wo es dann geballt am Stück war. Wobei ich glaube echt eher so 10 Tage. Dann weißt du ja, auf 10 so Tage kommen 10 Vorbereitungstage, wenn du gut drin bist. Beim Football war es eher mehr, da hat mir ein Tag 8 Stunden nicht gereicht. Für ein Footballspiel habe ich in der Regel 20 Stunden Vorbereitung gebraucht. Das ist einfach so. Es ist wahnsinnig ausufernd viel. Aber jetzt sagen wir mal, ich habe 10 Tage, wo auch immer, im Studio, im Stadion verbracht. Ich habe 10 Tage Vorbereitung gemacht. Dann kamen noch so extra Dinger wie 4, 5 Tage im Monat EA, wo ich im Tonstudio war. Dann sind wir schon bei 25 Tagen. Dann ist vielleicht noch mal Tag 26, 27, wo du sowas wie Steuererklärung und sowas machen musst.
Podcasts, andere Formate. Ja,
genau. Den Lauschangriff habe ich mit Buschi ja auch in der Zeit weitergemacht.
Jetzt in den letzten 2 Jahren die Formate bei Dein,
Kretsche mit und Schmizo,
Harzblut,
exakt,
Woche genau, für genau. Woche.
Lidl ist immer das ist ja so mein wichtigster Partner, der mich seit Jahren unterstützt. Und ich würde wirklich sagen, ich kann es jetzt nicht genau, aber mein Gefühl war wirklich, und wir reden über einen Zeitraum von fast 2 Jahren, dass ich von 30 Tagen 28 gearbeitet habe und einen hatte ich dann mal so, um das ganz grobe organisatorisch mal was an meiner Wohnung zu machen, Notartermine und sowas, dann hatte ich vielleicht mal einen Tag wirklich frei, wo ich gar nichts gemacht habe. Und das ging über fast 2 Jahre so. Und das war alles grandios, aber am Ende nicht mehr wirklich gesund.
Glaubst du, dass du das in Zukunft besser gesteuert kriegst?
Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Weil ich, also EAFC wird einfach die Menge nie wieder kommen. Es sind ja jetzt, Es sind ja jetzt erstmal alle Sachen.
Aber rein theoretisch, du kennst das Spiel ja, können immer wieder neue Projekte auf.
Kommen auch.
auf einen zukommen.
Ja, aber das, also ich sag mal, da gibt es jedes Jahr Updates, aber ich habe, glaube ich, jetzt in diesem für die erste Ausgabe für 25 habe ich, glaube ich, 60, 70 Tage im Tonstudio verbracht. Und jetzt werden es eher so 10 pro Jahr sein. Das Football-Thema fällt ganz raus. Fußball wird etwas mehr wieder werden. Handball wird ungefähr gleich bleiben. Und damit komme ich, glaube ich, klar. Also EA wird viel weniger und RTL ist weggefallen.
Ja, es ist aber tricky. Es ist tricky, sozusagen die Entscheidung ins Außen zu verlagern. Ja, es ist ja nicht mehr so viel.
Ja.
Was, wenn doch?
Aber was meinst du, oh Gott, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und ich mal was ablehnen muss, sozusagen, meinst du jetzt?
Oder? Kannst du das mittlerweile?
Ich sage jetzt ja, aber da müsste ich dir ja eigentlich ein Beispiel liefern. Naja, aber Götze, für mich war der Schritt
Im Fall von RTL also und Football hast du ja tatsächlich diese
Entscheidung getroffen. Das war ein harter Cut für mich, der war ausweglos. Insofern, du hast recht, was ich noch beweisen muss, ist, dass ich auch mal einen Cut setzen kann, der nicht ausweglos ist, sondern dass man einfach mal sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, ich sollte es von meiner geistigen Frische oder wie auch immer nicht machen. Das muss ich noch beweisen, da hast du völlig recht. Also mir selber, ne, das muss ich ja nicht beim anderen beweisen, aber mir wirklich.
Ohne dir jetzt übermäßig Honig ums Maul schmieren zu müssen, sondern ich spreche ja nur von Fakten. Ich meine, wenn man das alles sieht, was du schon erreicht hast mit 35, wie du aber sowas von präsent bist in den Medien, also zwischendrin, ich will nicht sagen, was meine Tochter da alle, der schon wieder Schmieso, macht die Glotze an.
Das tut mir natürlich leid. Der Eindruck ist auch gefährlich. Wenn du Leuten irgendwann auf die Nerven gehst, ist
es
nicht
gut. Nein, es ging um die Omnipräsenz.
Ja, 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 ja.
Wie erklärst du dir deinen Erfolg? Jetzt bringe ich ihn zum Schwitzen, wenn ihr das sehen könntet.
Ja, ich habe zum Glück ein bisschen, normal wäre meine Antwort, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Natürlich
zum
hast Glück du drüber nachgedacht.
Aber witzigerweise erst gestern Abend.
Nein, das
weil
ist nicht dein Ernst.
Ja, weil gestern Abend hatte ich so ein bisschen so ein ähnliches Gespräch mit einem aus dem Handballkosmos. Der gesagt, ich finde das so großartig, was du alles machst. Und was ich glaube, mein Riesenglück ist, das ist die eine Sache, meine Stimme ist mir einfach gegeben. Das ist, glaube ich, schon ein Glück, dass ich eine relativ massenkompatible Stimme habe. An der werden sich, glaube ich, wenige stören. Was mir irgendwie auch gegeben ist.
Mit ein bisschen dass Wiedererkennungswert, was ja auch nicht unwichtig ist
ja,
in unserer Branche.
Ja, und übrigens auch allein der Name, ne? Keine Ahnung, ob wenn ich Florian Schmidt heißen würde.
Also Herbert Meier wäre was, wahrscheinlich wäre.
So, das sind so.
Aber jetzt können wir es ja verraten. Du heißt in Wahrheit Herbert ja, Meier. Genau. Und das ist dein Künstlername.
Wusste ich sofort Florian mit dem Namen, da geht ja gar nichts. Dann habe ich geschwankt zwischen Mohammed Ali, weil ich ihn hier gerade sehe, und Florian Schmidt-Sommerfeld. Dann habe ich mich für Florian Schmidt-Sommerfeld entschieden. Nein, das ist das Glück, was ich hatte. Ein großes Glück. Ich hatte noch nie Lampenfieber. Ich bin einfach nicht nervös.
Das ist doch nicht normal.
Ja, das kann ich dir nicht erklären. Das
kann doch nicht sein, dass du noch nicht einmal aufgeregt warst.
Nein, war ich noch nie. Doch einmal in meinem Leben. Einmal, deswegen weiß ich auch, wie sich's anfühlt, so dumm das klingt, Führerscheinprüfung. Ich kann dir nicht sagen, warum. Das hat mich ein bisschen hibbelig gemacht.
Was liegt unter dieser Nervosität? Normalerweise Versagensangst, ja? Also in den allermeisten Fällen.
Das
kennst
so?
Du nicht?
Habe ich nie. Oh Gott, das klingt jetzt wahr. Nee, Moment, den Satz möchte ich nicht so stehen. Kenne ich. Nee, aber also ich bin jetzt noch nie. Ich gehe ja auch nicht aus jedem Spiel raus und denke mir, Gott, war das brillant. Sondern manchmal gehe ich auch raus und denke mir, ja, heute hast du nicht alles rausgeholt.
Das wäre jetzt ja die Perspektive von der anderen Seite.
Lass uns mal ganz kurz
bleiben, das würde mich echt interessieren.
Ja.
Also ganz persönlich, weil also frank und frei, zugegebenermaßen jetzt auch nicht mehr nach so vielen Jahren Berufserfahrung, ja. schon mal, dass es kribbelt, überhaupt keine Frage, ja. Aber ich erinnere mich an Momente, wo ich brutal nervös war und ja, Angst hatte, dass es schief geht. Ja, es ist übrigens nie schief gegangen, kurioso. Also, ja, es ist richtig, ja, schief gegangen. Ja, natürlich, ja, läuft nicht alles super, aber ja, dieses schief, mit Schiefgehen meine ich, dass man einfach abkackt, ja, in einer Live-Situation.
Ich glaube, mein großes Glück war, das ist ja auch, du hast ja schon gesagt, das ist ja alles, wenn man mir das alles mit 21 bin ich zur MP95 gegangen, wenn man mir das alle, diese Liste, die du jetzt hast, wenn man mir die angeboten hätte und gesagt hätte, das ist alles, was du in deinem Leben, irgendwann mit 65 gehst du in Rente, das sind deine nächsten 45 Jahre, das machst du, hätte ich sofort einen Haken dran gemacht und gesagt, mega, das ist ja unfassbar geil.
Stimmt, Gott sei stimmt Dank eigentlich, ist das die, so gut gelaufen. Die Menge, die hier, die wir alle jetzt mal, also nur benannt haben, wir konnten ja gar nicht wirklich alles in der Tiefe so beleuchten, total, reicht nochmal für total eine komplette Berufskarriere.
Das ist auch mein Gefühl und dann muss man ja auch irgendwann, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das wäre ja frech, dann noch zu sagen, boah, da mache ich mir, nee, mein großes Glück war, es gab ganz wenige Sachen, die Jobs, es ist ja nicht so, dass jeder toll findet, was ich mache. Ich habe ja auch ganz viele Sachen, da war ich nicht mal in der Verlose, weil die gesagt haben, nee, das kann der nicht. Und das sind ja die allermeisten Jobs,
aber da kennst du ja die alte Weisheit von Marcel Reif, wenn die Hälfte zufrieden ist mit dem, was du machst, ist es wahrscheinlich, ja, eine gute Quote.
Ja, wobei ich glaube, es war es nicht, geht das nicht auf, ist das Marcel? Ich glaube, es geht sogar noch auf jemand anderen zurück, aber ist ja auch egal.
Du kannst ja, es auf jeden Fall nie allen recht
machen. Nein, das ist ja völlig los. Sollte man auch gar nicht versuchen. Das ist eine ganz schlechte Idee, das zu versuchen. Ja, ich hatte immer das Glück, dass irgendwie alle, das ging schon bei MP95 los, was ich vorhin so ein bisschen versucht habe zu umschreiben, dass der alle Leute immer auf die Schulter geklopft und gesagt, jo, du bist richtig, ich mach das wird gut. Und zum Glück waren dann meine Ran FL, die erste Saison, das war ein einziger Fiebertraum.
Gibt es die Kritiker nicht oder ignorierst du die einfach?
Ja, doch, nein, die da gibt es ja ganz viele. Da gibt es ja ganz viele. Es wäre ja dämlich. Also, keine Ahnung, ich darf ja, was weiß ich, ich habe ja Sachen, keine Ahnung, was waren jetzt die größten Sachen? RTL, NFL, das war ja jede Woche vor einer knappen Million, beim Super Bowl noch mehr. Natürlich, da gab es sicher massig, viele, glaube ich, sind einfach so, dass sie sagen, finde ich cool oder finde ich gut oder ist einfach, fällt mir jetzt gar nicht so auf oder so. Und natürlich, da gibt es sicher Tausende, die gesagt haben, schrecklich, ist ja klar bei der Masse an Leuten. Aber das Ding ist ja am Ende, war das irgendwas, wo ich sage, da ist eine Kritik dabei, wo ich sage, ich müsste jetzt fundamental was ändern, weil ich auf irgendeinem falschen Weg bin? Bin ich nicht gut vorbereitet? Habe ich irgendwelche Sachen komplett verhauen? Oder wie auch immer, das wäre ja das eine, wo ich mir einen Vorwurf machen musste. Und da gibt es natürlich im Detail immer Sachen, wo ich sage, ah, das wäre schon noch besser gegangen. Die große andere Frage ist ja, ist es so, in Anführungszeichen, schlecht, dass jemand die Reißleine zieht und sagt, nee, du bist einfach nicht mehr gut genug, mit dir machen wir gar nicht mehr weiter. So, es ist ja nicht so, dass ich immer alles machen durfte, was ich wollte, sondern mir wurde auch schon mal gesagt, ja nee, so weit bist du noch nicht, das trauen wir dir nicht zu. Das hat es gegeben, aber das hat mich jetzt nie aus der Bahn geworfen, aber wirklich schlimm und ein Versagen wäre ja nur, wenn irgendwann einer zu dir kommt und sagt, du, schön war es, aber es reicht einfach nicht oder du bist nicht gut genug oder was auch immer, wir machen was anderes. Und da habe ich so lange keine solche einschneidende Erfahrung gehabt, dass ich jetzt auch keine Angst mehr davor habe, wenn das mal käme. Selbst aber an der
wenn
Stelle.
Wenn du, das ist ja, also nochmal zurückkommen zu dem, was wir vorhin hatten als Thema, wenn du sagst, dass du eigentlich noch nie wirklich diese Versagensängste hattest, das hat ja was mit Selbstvertrauen zu tun.
Ja.
Woher kommt das?
das ist eigentlich, ja, also worauf ich mich immer verlassen habe, auch das war wieder was, wo meine Eltern durchgedreht sind, weil die immer dachten, in der Schulzeit sollte man noch gute Noten haben. Ich habe es immer eher so gesehen, dass man gute Freunde haben sollte. Das war das Einzige, was mir immer wichtig war. Ich bin schon sehr großer People-Pleaser, das wird mit der Zeit ja auch weniger. In jungen Jahren war ich sicher auch mal so. Ja, total. Das schon immer, aber in jungen Jahren war es dann sicher auch mal, muss ich ehrlich sagen, so überdreht, dass man, sag ich mal, sich ein bisschen selber gebeugt hat, um zu sagen, ah, wenn ich jetzt das mache, findet er mich sicher noch besser. Das habe ich zum Glück alles hinter mir gelassen, aber das machen, glaube ich, Jugendliche alle mal, weil man einfach irgendwie dazugehören will und so. Aber ich glaube, am Ende, das, was mir fundamental so meine Ruhe gibt, ist, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich einfach gut mit Menschen kann, aber nicht so in irgendwie einem manipulativen Sinn oder so, dass ich sage, ah, ich weiß schon, was ich da sagen muss, aber man mag den. Nein, die allermeisten Menschen zum Glück haben sich immer, haben, die mich interessiert haben, ich bin auch mal gegen Wände gelaufen, wo ich gesagt habe, mit dem habe ich gar kein Verhältnis gefunden. Aber mit den allermeisten Menschen komme ich einfach gut klar und ich habe das Gefühl, ich freue mich, es gibt so viele Leute, wo ich mich jedes Mal wieder freue, wenn ich die sehe. Und ich habe das Gefühl, es gibt auch sehr viele Leute, wo das andersrum so ist. Und das war eigentlich immer das, was mir, glaube ich, so meine innere Ruhe gegeben hat. Es war jetzt nie, dass ich wusste, ich kann dies und das und das. Nee, am Ende war das immer, ich glaube, ich kann gut mit Menschen.
Was war deine größte Enttäuschung bislang in deiner beruflichen Zeit?
Was war denn meine größte Enttäuschung? Ich glaube, ich kann dir, was mich sehr enttäuscht, ich muss jetzt, oh Gott, wir haben, reden ja schon so lange, habe ich irgendeine richtig, du weißt es doch, wenn, hilf mir mal, habe ich mal irgendwas gesagt, was mich richtig...
Jetzt soll ich dir noch sagen, was deine größte Enttäuschung war.
Ja, nee, ich muss gerade überlegen, was schon, was ich schon, aber das ist jetzt, glaube ich, eher, weil es noch relativ frisch ist, dass RTL nie so ganz den Flow hatte von RAN-NFL. Das hat uns, glaube ich, irgendwie allen wehgetan. Mhm. Das kann ich schwer umschreiben.
Aber in der Wirkung der Sendungen, die ihr da gemacht habt.
Ja, genau. Wie sich okay. Das an... Ja, irgendwie, das hatte nie wieder dieses Alter, ist das geil.
Das war für dich auch persönlich enttäuscht.
Ja, schon. Weil ich habe da so sehr dran geglaubt. Und als ich es dann losgelassen habe, ist irgendwie mein klar geworden, ey, du wolltest da auch ganz viel dran glauben. Das war ein bisschen Realitätsverweigerung an manchen Stellen. Das hat ein bisschen wehgetan. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt neu machen. Das, mal gucken, wie sie sich aufstellen. Ob sie da nochmal einen ganz anderen Drive und ein anderes Gefühl reinkriegen, bin ich gespannt. Was mich immer sehr enttäuscht hat, war, ich habe das Busch ja auch schon immer, ich glaube, deswegen war ich auch, oder ich glaube, deswegen sind wir auch gut. Du weißt, wie sehr ich dich als Kommentator schätze. Ich wäre nie böse, wenn einer kommt und sagt, das Spiel kannst du nicht machen, das macht Götzi. Wenn einer kommt und sagt, das Spiel machst du nicht, das macht Buschi. Das macht Martin Groß bei Sky. Das sind einfach Leute, von denen ich so extrem viel halte. Das hat mich nie umgetrieben. Es gab so zwei, drei Sachen, das wäre jetzt auch unfair, die zu benennen. Ich wüsste sogar noch eins im Kopf, aber das will ich ehrlich gesagt nicht benennen.
Ja, das verstehe ich.
Weil das auch nicht fair gegenüber dem anderen Menschen wäre. Aber es gab zwei, drei Entscheidungen, wo ich wusste, da geht es um den oder den. Und die haben sich für den anderen entschieden. Und da habe ich wirklich gesagt, Leute, da kann ich euch nicht ernst. Ich sage es jetzt mal in Handballverhältnissen. Das wäre wie, wir suchen einen neuen Halbrechten und, oh Gott, das ist jetzt auch, aber jetzt muss ich... Jetzt
sag nicht voll, Gitzel, weil...
Ja, aber doch, wenn wir das übertreiben, wir können Matthias Gitzel haben oder es gibt den ambitionierten Heinz Müller, der hat letztes Jahr in der zweiten Liga ein tolles Jahr gemacht. Und dann sagen die, wir nehmen Heinz Müller.
Das ist aber, sehr extrem.
Ja, aber so bin ich dann, wenn ich mich über was aufrege.
Jetzt haben wir noch mal ein bisschen was gelernt.
Aber Entschuldigung, ich will nicht, oh Gott, nein, ich will nicht sagen, dass ich Matthias Gitzel will. Ich will nur sagen,
davor wollte ich dich warnen, danke, aber du hast nicht auf mich gehört, wie häufig.
Nein, aber du hast doch Matthias. Ich habe doch nur gesagt, wir suchen
nicht
neuen
Matthias Gitzel.
Ja, so. Aber wenn ich das Gefühl hatte, und zwar
so, liebe Leute, übrigens ganz kurz, das ist das, was Buschi vorhin meinte in der Sprachnachricht, das ist unser
Kampf gegen Leute, ich bin Lichtjahre von allem, was Matthias Gitzel tut, entfernt. So, fertig, Ende, aus. Wenn ich objektiv, nicht, dass ich sage, ah, ich finde den vom Stil her, der gefällt, nein, wenn ich sage, der kann das und das nicht, warum macht er das? Dann werde ich richtig fuchsig, weil dann sage ich, sorry, lieber Chef XY, liebe Redaktion, du machst gerade einen scheiß Job.
Das ist halt dann
werde ich sauer.
Das ist eine Form von Gerechtigkeitsempfinden und das ist natürlich hochsubjektiv, logischerweise.
Ja, exakt.
Bei jedem von uns.
Aber du weißt, wir reden so viel über dieses Ding. Ich glaube, da habe ich, weil es mich schon immer fasziniert hat, hatten wir ja vorhin das Thema, ich glaube, ich hatte schon immer ein nicht allumfassend Fernsehen, aber ein Sportkommentator, da habe ich, glaube ich, da kann ich sehr gut objektiv erklären, warum was funktioniert und was nicht. Das traue ich mir schon
zu. Das traue ich dir auch zu und ich kenne das natürlich auch. Und am Ende des Tages muss man sich trotzdem immer wieder bewusst machen, dass es eine subjektive Meinung ist und dass es eben auch andere Wahrheiten und andere Draufsichten gibt. Weil du zu Recht darauf hingewiesen hast, dass wir schon eine ganze Weile plappern. Mir macht Spaß. Also von mir aus können wir noch ein bisschen, aber ich weiß nicht.
Es macht wirklich Spaß. Aber wir können nicht
den Rekord von... Ob die Leute uns irgendwann davon
laufen. Die sind, glaube ich, schon alle eingeschlafen.
Aber ich hab noch zwei Fragen, bevor wir zur letzten Runde...
Oh ja. Die mache ich aber wirklich von ganz dir, kurz.
Ich weiß nicht, hast du das erfunden, die sieben schnellen Fragen? Oder?
Ich glaube eher, dass der Frank Leibmann von der HBL die erfunden hat. Okay. Ich will nicht, dass Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich glaube, das war seine Rubrik.
Zwei Fragen, damit ich es nicht vergesse, wenn wir jetzt hier abschweifen und schon bei den 7 schnellen Fragen sind. Gibt es noch sowas wie einen ganz konkreten beruflichen Traum?
Ja, es gab immer 3, ehrlich gesagt. Super Bowl, den Haken habe ich zum Glück. Unfassbar früh, für mich wirklich unfassbar früh, muss ich so sagen. Für mich waren diese Träume immer was, wo man denkt, ja, in den 40ern wirst du so langsam dafür bereit und dann hoffentlich erfüllen sie sich Ende 40er oder in den 50ern. Super Bowl ist der eine. Ein Fußball-Champions-League-Finale mit deutscher Beteiligung ist das andere. Ein Handball-Champions-League-Finale ist ja jetzt auch schon passiert, aber beim Handball bin ich dann doch so, und das war unfassbar geil jetzt, für mich das Einzige, was noch drüber stehen würde, über das, was ich jetzt gerade in Köln machen durfte, wäre ein Olympia-WM-EM-Finale unserer Nationalmannschaft. Die irgendwann, also einfach gesagt, die zum WM-Titel 2007 war damals, 2027, 37, wann auch immer wir hoffentlich das nächste Mal Weltmeister werden, das wäre das allergrößte Ding. Da wüsste ich wirklich nicht mehr, was hinten dran noch, was soll da noch kommen?
Also Olympia ist halt so ein Thema, das mich schon auch,
ich muss immer dir sagen,
extrem fasziniert hat.
Da habe ich leider jetzt eine kleine Delle, weil das war einer der, das war einer der härtesten Tage meiner letzten Jahre, ich will jetzt nicht sagen meines ganzen Lebens, aber dieses Olympia-Finale gegen die Dänen, das hätte ich als Kommentator nicht begleiten können. Da wäre ich noch nicht zu,
ja, aber da das gehst da, du wahrscheinlich mit einem anderen Mindset dann rein. Aber Schmiss, ist ja dann ein gutes Learning, wenn du davon träumst, die Deutschen in so einem Finale zu begleiten, dann da, sagen wir mal, das zu üben bis dahin, ein bisschen eine distanziertere Haltung zu finden, weil ich meine, das gehört verdammt nochmal, das muss ich dir ja nicht sagen, zu unserem Job mit dazu.
Exakt.
Dass du dieses Mindestmaß an Abstand hältst, weil wir können ja da nicht anfangen mit zu trauern, mit zu weinen, ineinander zusammenbrechen, so ja, wie es den Sportlern oder auch den Fans in dem Moment passieren darf. Also ich mein, das ist sozusagen jetzt noch dein Übungsfeld, bis es dann mal soweit ist.
Und ich glaube, das war sehr hilfreich, das zu, weil ich glaube, das erste ist immer das schlimmste Mal, aber da war ich wieder wie damals, keine Ahnung, Anfang der 2000er als 10-Jähriger, wo ich mir immer die Augen ausgeheult habe, wenn sie wieder gegen irgendwen Finale nicht gewonnen haben, leider. Unsere goldene Generation von damals. Ich glaube, man geht mental ja auch nochmal anders ran. Ich war ja gar nicht wegen den Jungs in Paris und Lille, sondern wegen den Basketballern. Und das habe ich auch gemerkt. Das hat mich ja auch mitgenommen, weil ich es denen so gegönnt hätte. Aber da war ich ja im weitesten Sinne für den Podcast journalistisch. Das war was ganz anderes.
Dann ist es was anderes.
Bei den Jungs, da habe ich schon gemerkt, ich habe die Hoffnung, wenn ich ein ganzes Turnier dabei wäre, dann hätte ich das auch geschafft. Aber in dem Moment, ich weiß, wie traurig ich in dieser Halbzeit war. Dann ist es irgendwann auch verflogen. Ich war zum Glück ja abends noch mit den Jungs im Deutschen Haus, mit ein paar davon, habe die Silbermedaille gefeiert. Das war dann ganz schnell wieder vorbei. Aber da habe ich gemerkt, boah, krass, in dieses eine Spezialthema deutsche Handball-Nationalmannschaft, da bist du emotional so verwickelt. Das ist genau, wie du sagst, das müsstest du wirklich anders angehen, wenn du der Reporter wärst in dem Moment. Mhm. Das ist so.
Das werde ich genau beobachten. Im entsprechenden Kontext.
Ja. Vielleicht, wenn ich Glück habe, vielleicht habe ich ja 2027 eine Chance. Da gibt es ja jetzt einen neuen Rechteinhaber. Mal gucken.
Das könnte lustig werden. Ich freue mich da auch drauf. Mal schauen, was
passiert. Bin mega gespannt, ja? Was ProSiebenSat.1 da so auffährt und vor allem, was wir bei Dein da machen. Das ist einfach geil, dass wir diese ganzen WMs, Junioren ja auch, Frauen ja auch, das ist brutal.
Das wird cool. Aber jetzt habe ich noch eine Frage, die letzte. Du bist ja auch Social Media mäßig ordentlich aktiv. Also sagen wir es mal so, die Erfahrung mit Schmiso ein Fußballspiel zu gucken, kann eine überraschende sein, wenn man feststellt, dass er mehr twittert als anwesend
ist. Ach nein, so ist
es. Aber also da brauchst du dich nicht rausreden, junger Twitter, Kollege.
Ja? Inzwischen ist ja Instagram-Story. Twitter habe ich ja komplett abgelegt.
Ist in Ordnung, aber was mich viel mehr interessiert ist, wer in der Social-Media-Welt das Fenster aufmacht, der Darf sich ja auch nicht wundern, wenn es zieht. Ist ja logisch. Ja, ja, wenn man ja, viel nach ja. außen gibt, kommt auch entsprechend ja. was zurück.
Ja.
Wie gehst du, was ist deine Strategie, mit unangenehmem Feedback umzugehen bei Social Media?
Also das ist jetzt die Frage, meinst du unangenehm mit im Sinne von, ey, du hast da was falsch kommentiert oder mit solchen Sachen wie, du bist
wo unterscheidest
Punkt,
du
Punkt,
da?
Punkt. Die Sachen, wenn jemand sowas schreibt, blockieren und fertig, weil es einfach gar nichts bringt. Also es gibt ein gewisses Niveau und es gibt eine gewisse
also
Art von
also kommt eine Beleidigung rein, gehst du nicht in den...
Nein.
In die Kommunikation, welcher Art auch immer.
Ja. Da bin ich raus und ich sehe es übrigens genau wie du. Das ist keine Einmatsch. Also ich finde das auch nicht okay. Es gibt welche, wirklich, die nehmen das ja als solche. Die feuern raus und sagen, es mir völlig egal. Sorry, dann verstehe ich nicht, wofür Social Media da ist. Das ist doch nicht da, dass ich nur meine Botschaften... Dann kann ich dir auch in den Wald rausschreien. Es geht doch genau
das heißt,
darum,
wenn respektvolles Feedback kommt, selbst wenn es kritisch ist, dann gehst du auch entsprechend reaktiv damit um. Du reagierst
absolut.
Drauf.
Also, was ich halt oft schade, der Klassiker-Vorwurf, den gab es jetzt beim Champions-League-Finale auch wieder ein paar Mal. Wobei, ich muss da erstmal vorwegschicken. Das ist was, Götzi, warum ich immer... Es haben sich... Ich kann dir nicht sagen, wie viele, aber in meinem Gefühl, in Anführungszeichen, massenhaft Leute, die haben sich, als ich mein letztes Bild von der Lanxess gepostet habe, bedankt für die Saison bei Dein. Dann denke ich mir, ey, das ist schon krass, weil am Ende, ihr könntet auch alle sagen, ja, ist sein Job. Ich bezahle ein Abo, davon wirst du bezahlt, mach. Es haben so viele Leute sich bedankt für den Einsatz und die Mühe über die Saison. Man merkt auch bei manchen, dass die wissen, wie hart das Jahr für mich war, weil sie dann halt auch vielleicht auch parallel noch Football-Fans und so sind, also wie viel ich wirklich rein investiert habe. Das trotzdem jedes Mal, das ist für mich echt sehr bewegend, wenn sowas kommt. Und die negative Seite, ich freue mich immer total, wenn einer was Konkretes schreibt und sagt, keine Ahnung, was zum Beispiel kam, von der Meinung werde ich zwar nicht abweichen, da war ich total überrascht, es haben zwei Tage geschrieben, ist ja unfassbar, wie ich die rote Karte gegen Serradia anzweifeln könnte, obwohl ich es, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben habe, warum ich die auf gar keinen Fall gegeben hätte. Da sage ich aber, ey, da kommt jemand und wenn er nur schreibt, kann ich nicht fassen, dann denke ich mir, ja gut, aber dann, so, manche schreiben dann ja aber auch gleich, guck doch mal an, der macht das mit der Hand und was weiß ich, damit kann ich was anfangen. Das, was mich ein bisschen traurig oft macht, ist, das Niveau der Kritiker ist leider zuhauf. Loben, hätte ich gar nicht gedacht, können die Deutschen scheinbar sehr gut, weil das kommt sehr vom Herzen. Da kommen wirklich Sachen, die Leute schreiben ja einfach nur toll gemacht. Sondern die, da
aber
ich wirklich
kritisieren
Gefühl,
nicht.
Ich hab das Gefühl, da sind die Leute echt oft wahnsinnig schwach auf der Brust, weil die schreiben dann, ja, das war zu parteiisch, dein alter Freund Kretsche, da hat man gemerkt, du bist für die Füchse. Und dann schreibe ich, erzähl mal. Und dann kommen meistens, ja, das kann man jetzt nicht konkret an Einzelnen, aber guck's dir nochmal selber. Come on. Sorry, wenn du die Fähigkeit nicht hast, mir mal eine Sache zu sagen, die nachvollziehbar ist, mir die dann noch vernünftig darzulegen, sodass ich überhaupt in den Prozess komme. Ja, dann schenk's dir bitte. Das ist ja nicht, also das kann ja nicht zu viel verlangt sein. Ich würde doch auch nicht zu, keine Ahnung, Kretsche hingehen und sagen, Kretsche, das war ein bisschen dünn, ne, dass die Füchse da im Finale gemacht haben, ohne irgendwas sagen zu können, was nicht gut war. Mhm. Da muss ich doch irgendwas sagen können. Und das finde ich oft, das ist auch der einzige Aufruf für Leute, die das vielleicht manchmal machen, den ich machen kann. Bitte, Leute, haut nicht euren Frust raus, weil das Problem ist, wenn es zu viele von denen gibt, dann hören Leute auf, die Nachrichten überhaupt zu lesen. Und dann geht das wertvolle Zeug alles verloren. Mhm. Ihr blockiert damit, das ist wie eine verstopfte Autobahn. Es ist einfach irgendwann zu. Und das fände ich schon schön, wenn jeder sich mal überlegt, hat meine Nachricht irgendeinen Wert oder sondere ich hier gerade nur irgendwas ab, weil ich schlechte Laune habe?
Ich glaube, das ist eine gute Beobachtung und eine wichtige Beobachtung zum Abschluss unseres zweiten Teils. Oh, nee, doch, es ist der zweite Teil. Pardon.
Ja, zum Glück.
Ja, ja.
Stell vor, es war noch der erste. Unseres
zweiten Teils. Das Kritisieren anscheinend komplizierter und herausfordernder und schwieriger ist als zu loben. Also wir bemühen uns alle, würde ich sagen, in dieser Disziplin.
Man muss ja auch sagen, vielleicht auch ganz, es ist ja, bei Kritik ist es ja auch viel wichtiger. Wenn du schreibst einfach nur, ey, du machst das geil weiter so, Das war trotzdem noch cooler, als wenn du echt merkst, Alter, der hat sich echt auseinandergesetzt und hat mal geschrieben, ey, wie du das heute beschrieben hast oder wie du einen da emotional mitnimmst, ist noch schöner.
Dann kriegt Substanz.
Aber genau, aber wenn einer einfach nur sagt, geil, weiter, so, dann weiß ich, okay, ich bin auf einem guten Weg. Wenn einer einfach nur schreibt, das war nix, das war parteiisch, was bringt mir denn das? Also glaubt ihr wirklich, ich, naja, aber du weißt, was ich meine. Bei Kritik muss was dazukommen.
Manchmal ist es so, man wird kritisiert bei ein und demselben Spiel als Fan des jeweils anderen. Das ist immer der Moment, wo ich...
Das ist mir erstaunlicherweise am Sonntag wieder so.
Ja, das ist immer der Moment, wo ich dann tatsächlich mich entspannt zurücklehne und denke, okay, dann wird es schon in Ordnung gewesen sein. Vielen Dank für diesen zweiten Teil. Ganz kurze Pause und dann aber ganz zügig durch die 7 ganz schnellen Fragen.
Völlig entspannt.
So, die 7 schnellen Fragen, da quasselt er selbst in der Pause durch, das gibt's ja überhaupt nicht. Bei Hand aufs Herz mit Florian Schmidt-Sommerfeld, wir legen los, mein Lieber. Wie viele Tage im Jahr bist du zu Hause?
Oh.
Ungefähr.
Die Hälfte bis 2/3.
Oh.
Ja, die Hälfte. Die letzten 2 Jahre war es die Hälfte.
Was ist dein
das ist echt wenig.
Lieblingspodcast?
Oh, was ist mein
Lieblings... Derzeit vielleicht?
Mein Lieb... Also wenig... Was ich echt auf Strecke die ganze Zeit höre.
Endlich! Auf Strecke! Noch nicht gehört heute.
Ralf ist live. Ich höre Marcel Ralf aber wahnsinnig gerne zu, wie er Fußball auseinander nimmt. So ein bisschen meine All-Time-Lieblingspodcasts waren die 2 ganz großen, die, glaube ich, jeder kennt. Um aber aus dem Sportkosmos rauszugehen, Schulz und Böhmermann und Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, gemischtes Hack. Und mein Lieblingssportpodcast auf Strecke, natürlich Hand aufs Herz.
Bravo. Hast du hervorragend gemacht, Schmieso. Wenn du es dir aussuchen könntest, mit welchem Sportler würdest du gerne mal zusammen Abend essen? Also einen, den du noch nicht kennst.
Ja, der lebt leider nicht mehr. Kobe Bryant, das wäre, glaube ich, für mich der größte. Ich weiß nicht, was der in mir ausgelöst hat. Der hat mich bis ins Mark begeistert schon als Kind und das hat mich getroffen, als wäre ein Freund von mir gestorben, als der damals mit dem Helikopter verunglückt ist.
Du bist ja bekannt als absolute Nachteule. Was ist denn so deine durchschnittliche Schlafensgehenszeit?
Ich bemühe mich,
dass jetzt ehrlich
nicht
zu sein,
hinter 2 Uhr fällt. Aber dafür muss ich mich schon, das ist so. Also in guten Zeiten schaffe ich es um 1 Uhr. Normal im Schnitt, vor allem wenn dann so ein Final Four in Köln passiert ist, wo es dann vielleicht noch später wurde, dann das schiebt es dann deutlich nach hinten und dann bin ich wahrscheinlich am Ende des Jahres im Mittel irgendwo zwischen 2 und 3 Uhr.
Jetzt habe ich tatsächlich bemerkt, dass ich dir eine Frage schon gestellt hatte, nämlich welches Highlight dir noch fehlt. Da hast du ja schon gesagt, ein großes Finale mit den Deutschen im Handball. Wer wird deutscher Meister 2026?
Oh, der SC Magdeburg.
Und du hast ja, wie viele Folgen hast du gemacht, Hand aufs Herz?
Ich glaube so knapp 90.
Das kann gut sein. So.
Kurz vor der 100.
Gab es da noch jemanden zu dem Zeitpunkt, den du unbedingt gerne gemacht hättest und den wir noch machen sollten, den wir noch nicht gemacht haben?
Ich finde, es gibt Gitzel hattest du ja schon, das war grandios. Die anderen 2 davor sozusagen, Nikola Karabatic, vor allem war er Deutsch, mit dem hätte ich schon, war ich ganz baff, mir hat irgendwer, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendwer hat mir das mal gesagt, doch, Nico, der kann so gut Deutsch, den könntest du
doch mal. Der kann richtig gut Deutsch.
Ah, der ist halt einfach, das ist so eine Legende. Und ich habe es ja neulich gesagt, das ist jetzt eher neu dazugekommen, wer mich wahnsinnig fasziniert, weil ich ihn nicht so ganz greifen kann, Dika Mem. Mhm.
Da bräuchten wir wahrscheinlich Spanisch oder Französisch. Da bin ich ziemlich dünn auf der Brust. Ich frage mal Annette, ob die das übernehmen kann. Karabatic habe ich auch ganz, ganz oben auf der Liste.
Der muss, ich hoffe, dass er irgendwann sagt, komm, das mache ich mal. In Deutschland lieben ihn die Leute ja, glaube ich, bis heute. Das wäre cool.
Ja, der hätte einige ganz passable Geschichten auf Lager.
Ich finde aber für mich, es gibt noch eine lange Liste bei mir, die sich jetzt immer weiter. Ich finde einfach, es gibt so viele spannende.
Gibt es definitiv. Ich habe lustigerweise, weil du es gerade sagst, ich habe heute so ein bisschen Zeit gehabt, habe so ein bisschen mir überlegt, Mensch, wer könnte denn nächstes Jahr ein Thema sein? Ich bin auf einige Namen gekommen. Aber das wollen wir jetzt nicht auch noch bequatschen, Leute. Jetzt ist erstmal finito.
Aber ich darf doch noch den einen Vorschlag, darf doch jeder machen.
Aber ich dachte, das war jetzt Nikola Karabatic.
Nee, da hätte ich jetzt noch einen anderen.
Also komm, mach einen
das
Vorschlag.
Das ist jemand, den ich in letzter Zeit erst kennenlernen durfte. Lukas Herburger.
Ich wusste das.
Den
das,
Herbie
ich wusste, dass
muss,
der,
das
dass ist, der Lukas Herburger jetzt
das
kommt.
Das ist so ein witziger Typ, das ist unfassbar. Den muss so einer, wirklich so ein guter Kerl und so lustig. Also wenn den nicht alle absolut abfeiern, nachdem er hier war, dann weiß ich es auch nicht mehr. Das ist ein Sympathieträger hoch 10.
Ist dick und fett notiert. So Leute, jetzt ist aber finito. Jetzt wir haben nochmal einen rausgezaubert in Überlänge. Wie hätte es auch anders sein können mit Florian Schmidt-Sommerfeld. Vielen, vielen, vielen Dank für danke eure dir. Treue. Also erstmal bei dir.
Also ich danke dir, dass ich kommen durfte.
Vielen Dank für deine Zeit, Schmieso. Ich meine, direkt zurückgekommen und dich hier 2,5 Stunden zur Verfügung gestellt. Du bist natürlich auch hier bestens versorgt worden mit Essen und Trinken. Oh, das möchte ich auch mal einwerfen.
Der hat hier eine Bolognese gekocht, der Götzi.
So, und an euch da draußen natürlich auch vielen, vielen herzlichen Dank für die Treue durch das ganze Jahr. Es war mir ein großes Vergnügen. Und jetzt machen wir ein bisschen Pause, schlage ich vor. Wir haben vor, zurückzukommen mit Hand aufs Herz. Ich glaube, in der Woche nach dem Supercup. Ganz guter Zeitpunkt. Das ist dann genau zwischen Supercup und Bundesliga-Start, also Ende August. Leute, bis dahin, gute Zeit, bleibt gesund, genießt den Sommer. Schmieso, du natürlich auch ein bisschen Pause machen.
Da könntest du jetzt noch eine Prognose. Wer gewinnt denn den Supercup, damit wir schon einen Cliffhanger haben? Kiel oder Berlin?
Das ist doch wurscht, wer den Supercup gewinnt.
Na gut. Da wird sich die Liga jetzt freuen, wenn du den. Ich freue mich richtig.
Ich muss schon sagen, der ist in München. Die neue Halle ist super cool, Leute. Also, geil, wenn ihr Bock und Zeit habt, kommt vorbei. Drauf. Die Halle ist überragend. Hey, mit dir kann man noch nicht mal einen Podcast zumachen. Danke. Tschüss.